Test? Test? Hört ihr mich? Hört ihr mich ganz hinten? Ganz hinten einmal nicken? Wenn ihr mich hört, ganz hinten einmal nicken. Okay. Dann scheint es zu funktionieren. Hört ihr auch?
Ja, ich denke, oder? Hört man nicht?
Bieg mal näher zum Mund.
Jetzt vielleicht? Immer noch nicht? Jetzt? Besser? Super. Danke.
Ihr müsst verstehen, das ist jetzt ziemlich schwierig, hier vorne zu beurteilen, ob man sich selber irgendwo hinten hört. Das könnt ihr leider nicht wissen, aber ja, es ist immer ein bisschen awkward, hier vorne zu stehen. Willkommen von uns. Wie schon angekündigt, heute eine nicht reguläre Vorlesung. Leider seht ihr heute nicht Herrn Vornberger, sondern nur uns. Normalerweise würden die beiden Menschen hier stehen. Einer davon steht auch hier, das ist der linke Mensch da, das bin ich. Und darunter stehen ein paar Kontaktdaten. Und der rechte Mensch, das ist Nils Haldenwang. Das ist mein Kollege und wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter. Aber uns habt ihr ja schon wahrscheinlich gestern gesehen. Wir arbeiten für Herrn Vornberger und sind so für den ganzen Übungsbetrieb verantwortlich. Das heißt, wir regeln eigentlich alles, was nicht die Hauptvorlesung ist. Insbesondere sind wir auch Übungsleiter, das heißt, wir leiten die Übung. Und die Übung, da werdet ihr uns wahrscheinlich auch nochmal sehen. Aber warum steht jetzt hier nicht Nils? Das habe ich gestern auch schon gesagt. Nils kann heute nicht. Deswegen ist das jetzt im Moment Johann. Das ist mein Kollege und der ist im Moment auch Tutor. Also den könntet ihr auch als Tutor bekommen in dieser Veranstaltung. Und der hilft mir jetzt netterweise aus. Also werden wir versuchen, wie das so klappt. Wir fangen mal damit an, was auszuprobieren. Denn ihr habt ja gesehen, dass es Livestreams gibt. Das gab es in den letzten Jahren nicht. Und wir gucken mal, ob das auf Facebook funktioniert. Gestern hat es nicht so ganz funktioniert, haben ja auch einige schon von euch angemerkt. Gestern war kein Ton da. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Ton hören. Es ist so 10 Sekunden Verzögerung, glaube ich.
Ja, ungefähr. Also ich habe den Ton deaktiviert.
Bisschen weniger? Okay. Mal sehen, wie weit das geht. Ja. Gut, dass wir jetzt keinen Ton anhaben, das wäre, glaube ich, unschön für die Ohren. Okay, ich glaube, dann können wir wieder zur Präsentation zurück. Heute erzählen wir euch hoffentlich alles, was ihr braucht, um überhaupt am Übungssystem teilnehmen zu können, was ihr überhaupt machen müsst und was ihr vielleicht nicht machen solltet. Das heißt, heute ist wichtig für euch, das solltet ihr irgendwie mitbekommen. Wahrscheinlich müsst ihr euch die Vorlesung auch noch ein zweites Mal anhören. Zum Glück könnt ihr das. Wir laden alle Folien, die ihr hier seht, hoch. Also keine Sorge, ihr müsst keine URLs von den Folien abschreiben. Das braucht ihr nicht, ihr könnt euch natürlich trotzdem Notizen machen, wie ihr lustig seid. Fangen wir mal mit ein paar Zeiten an. Ihr kennt ja jetzt schon die Vorlesungszeiten. Die sind von 14 bis 16 Uhr jeweils, und zwar Montag und Dienstag. Da habt ihr ja schon einen Raum gefunden, das ist wohl ganz in Ordnung, dass ihr, also das kennt ihr wohl schon. Dann gibt es aber noch, am Dienstag wird außerdem noch ein Blatt veröffentlicht. Das ist das Übungsblatt, was ihr bearbeiten müsst. Wie ihr das bearbeiten müsst, das erzähle ich gleich noch. Aber das wird auf jeden Fall immer Dienstag nach der Vorlesung veröffentlicht und auch ausgeteilt. Und auch wir haben gleich hier das Übungsblatt für euch, was ihr euch dann holen könnt. Dann gibt es am Donnerstag Übungen. Übungen sind etwas kleiner als so die große Vorlesung und auch ein bisschen informeller. Das heißt, da sind wir eher unter uns, was schon wieder ein bisschen eine Übertreibung ist, denn selbst wenn man 650 durch 4 teilt, ist man nicht wirklich unter sich. Aber es sind ein paar weniger Leute da immerhin. Die Übungen haben alle den gleichen Inhalt. Ich sage das nochmal so deutlich, weil das immer wieder Leute nicht mitbekommen. Ihr müsst nur zu einer Übung hingehen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr viel Zeit habt, was man nicht im ersten Semester hat normalerweise, könnt ihr zu mehreren Übungen hingehen und vielleicht noch mehr zu verstehen. Aber ihr braucht nur zu einer gehen. Wir erzählen exakt dasselbe. Die ersten beiden Übungen sind von mir und die letzten beiden sind von Nils. Die erste Übung hier, die fängt um 8.30 Uhr an. Es ist wichtig, nicht, dass ihr da immer zu früh kommt und euch wundert, warum noch niemand da ist. Geht dann aber auch bis 10 Uhr genau. Also eine Viertelstunde nach hinten verschoben, um ein bisschen länger schlafen zu können. Die ersten Übungen finden nicht diese Woche statt. Die finden nämlich erst am 3.11. statt. Ja, das ist wichtig. Nicht, dass ihr diese Woche schon dahin kommt und ganz enttäuscht seid. Das ist ja jetzt quasi eine Übung. Das heißt, wir hätten nichts mehr zu erzählen in den Übungen. In der ersten Woche findet es nicht statt. Sollte aber auch richtig auf StudyP stehen jetzt. Und hier nochmal zum Angucken. Alle haben denselben Inhalt. Im Übrigen, falls ihr Fragen habt, immer aufzeigen. Ja? Also ihr könnt uns jederzeit unterbrechen. Nicht irgendwie warten, bis wir fragen, ob ihr Fragen habt. Aber das scheint gerade nicht der Fall zu sein. Dann gibt es...
Da oben.
Oh, Entschuldigung. Ja. beim Livestream. Also war gerade nur eine Anmerkung, der Ton funktioniert beim Livestream wohl wieder nicht. Das ist schade. Wir können leider nichts dafür. Wie gesagt, letztes Jahr gab es diesen Livestream noch gar nicht. Das ist jetzt dieses Jahr dazugekommen. Und das Virtuos, die sind dafür verantwortlich. Die gucken mal, wie die das hinkriegen. Hier wird gesagt, der Ton geht. Bei Facebook geht der. Okay. Okay. Niemand versteht so ganz wirklich diese Technologie. Das ist alles... diese Computer. Aber wie gesagt, also Virtuos versucht ihr das Beste irgendwie, um diesen Stream zum Laufen zu bekommen, aber das Wichtige ist natürlich, dass ihr die Aufzeichnung habt und später gucken könnt, auch wenn die mit einem Tag Verspätung erst veröffentlicht wird. Die sollte jetzt auch schon veröffentlicht worden sein. Und ihr habt immer so zwei Versionen, habt ihr vielleicht schon gesehen. Eine, das ist das Bild, was auch an die Nachbarräume geschickt wird. Da seht ihr immer Herrn Thornberger, wo eine Kamera ihn verfolgt, und die andere Aufnahme ist so eine 4K-Aufnahme von einer anderen Kamera, die den ganzen Hörsaal filmt. Da könnt ihr selber ranzoomen und hin und her zoomen. Nicht ihr werdet gefilmt. Kann okay, neben den Vorlesungen und Übungen gibt es noch eine weitere Zeit, die für euch interessant sein könnte, nämlich die Beratungszeiten. In diesen Beratungszeiten sitzen Tutoren im Rechnerraum und helfen euch. Das heißt, ihr könnt jederzeit dahin gehen in diese Rechnerräume, wenn die Tutoren da sitzen in der Beratungszeit, und die fragen. Und insbesondere sitzt da mindestens einer. Bei der Anzahl von Leuten sitzen da auch manchmal bis zu 4 Tutoren. Wir müssen mal schauen. Die Zeiten sind hier noch so ein bisschen schwammig. Das liegt daran, weil wir noch nicht genau wissen, wann die Beratungszeiten genau sind. Das werden wir morgen herausfinden und euch dann darüber in Kenntnis setzen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass so von 10 bis 15 Uhr auf jeden Fall immer Beratungszeit ist. Wann davor und wann danach müssen wir dann morgen noch aushandeln. Aber werdet ihr dann noch sehen. Und während dieser Zeiten sind die Computerräume natürlich nur zur Aufgabenbearbeitung da. Also falls ihr irgendwie einen Film online gucken wollt, dann setzt euch bitte nicht in den Computerraum. Das gibt dann Ärger vielleicht. Also nur dazu benutzen, um die Aufgaben zu bearbeiten.
Ganz kurz als Anmerkung vielleicht. Bitte bearbeitet eure Aufgaben auch nur zu diesen Zeiten in den Räumen. Montags, Dienstags und Mittwochs sind Testate. Und wenn ihr dann in dem Raum sitzt, um die Aufgaben zu bearbeiten, wird es viel zu voll.
Ja, ja? Das steht auch nachher nochmal auf den Folien, wann ihr genau in diesem Computerraum sitzen dürft. Also nur damit ihr es auch nochmal schriftlich habt irgendwo. So, das dazu, das sind so die Zeiten, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Also an der Uni ist ja alles so schön, weil alles optional ist, fast alles zumindest. Vorlesung müsst ihr nicht hinkommen, Übung müsst ihr nicht hinkommen und zur Beratungszeit ist recht nicht. Es sei natürlich euch empfohlen, weil das wahrscheinlich euch was bringt. Aber es ist ein Termin noch da für euch, der verpflichtend ist, wenn ihr diese Veranstaltung erfolgreich abschließen wollt. Das sind die Testate. Die Testate liegen in den Zeiten von 8 bis 20 Uhr, minus die Vorlesungszeit. Da sollen natürlich alle in der Vorlesung sitzen. Und was die Testate sind, das werde ich jetzt mal so ein bisschen erklären. Nämlich, ich denke, das ist so, dass was euch noch am fremdesten ist an dieser Veranstaltung. Alles in diesem Fachbereich, also der Informatik, wenn ihr hier mal Veranstaltungen macht, läuft ähnlich ab. Oft gibt es diese Testate, deswegen wird euch das auch was bringen für andere Veranstaltungen. Erstmal wichtig, Testate werden in Zweierteams irgendwie gemacht. Und Vorsicht, noch nicht sofort losreden, ihr könnt später noch Teams suchen, ja, also nicht jetzt bitte. Das heißt, ihr habt einen Partner oder Partnerin und ihr werdet zu zweit dann die Aufgaben bearbeiten und das Testat bewältigen. Also ihr bekommt das Aufgabenblatt am Dienstag immer und das dürft ihr dann bearbeiten und die Lösung finden hoffentlich bis zu eurem Testat. Euer Testat liegt irgendwo in diesem Zeitraum, das sucht ihr euch aus. Wie das geht, zeigen wir gleich. Aber ihr habt irgendwie in wenigen Tagen dann einen festen Termin, der sich über das ganze Semester nicht mehr verändert. Ja? Und jetzt wisst ihr immer noch nicht so genau, was Testate überhaupt sind. Man könnte das kurz beschreiben als verpflichtende mündliche Prüfungen. Aber ich glaube, viel angsteinflößender kann man es auch nicht ausdrücken, denn es ist wirklich nicht so schlimm, wie sich das anhört. Ihr werdet geprüft von Tutoren und das sind auch alles Studenten wie ihr. Vielleicht in einem höheren, also sehr wahrscheinlich in einem höheren Semester, aber es gibt auch viele Drittsemester, also sind die nicht so weit von euch entfernt. Das sind alles Studenten und die wollen euch nichts Böses. Was wir nur machen wollen mit diesem System, ist darauf aufzupassen, dass ihr immer mitkommt. Normalerweise ist es in der Uni so, dass man zu den Vorlesungen geht oder auch nicht und dann vielleicht zu einer Übung geht oder auch nicht. Und wenn man sehr motiviert ist, schreibt man vielleicht mit und vielleicht guckt man sich die Sache noch an und arbeitet das auf zu Hause. Aber das ist nicht bei jedem so. Und gerade bei Informatikern ist es mit der Motivation immer so ein Problem. deswegen haben wir halt uns gedacht, okay, wir müssen da irgendwas Verpflichtendes machen, deswegen zwingen wir euch dazu, euch wöchentlich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Wir wollen euch auch nichts Böses, auch wenn wahrscheinlich viele von euch irgendwann mal sehr genervt sein werden von diesem System, weil an der Uni im ersten Semester ist einfach viel schwierig. Aber wir wollen euch nichts Böses. Das ist nur dafür da, dass ihr dauernd mitkommt und immer gezwungen werdet, immer auf den aktuellen Stand zu sein. Die Erfahrung zeigt, dass das wirklich viel bringt. Denn ohne dieses Testatsystem ist es oft so, dass die Menschen in der Klausur dann überhaupt nicht wissen, was sie machen und irgendwie ein Drittel der Menschen zumindest sich komplett falsch vorbereitet auf die Klausur. Also, seht es eher so als ein Angebot. Ihr müsst auch mal überlegen, was wir für die Tutoren ausgeben. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber das sind mehrere Zehntausende Euro, die wir für euch ausgeben. Und ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, pro Student sind das ungefähr 70 für das Semester. Also seht es als Angebot an, auch wenn es manchmal nervig sein kann. Und die Tutoren, wie gesagt, die wollen euch auch nichts Böses, aber ein paar Tipps, wie man mit diesen Tutoren umgehen kann. Was sie besonders mögen, ist, wenn ihr motiviert seid. Ja? Also klar, es ist schwierig, irgendwie montags morgens motiviert da im Computerraum zu sitzen, aber sobald die merken, dass ihr irgendwie überhaupt kein Interesse für das habt und dass ihr eigentlich nur weg wollt und dass ihr den Tutor hasst und sonst was, dann sind die auch traurig. Das möchte man nicht. Und was sie sonst noch traurig macht, und das solltet ihr auch am besten absolut sein lassen, ist, wenn ihr die anlügt, wenn ihr sagt, ja, ich habe das selber gemacht, aber ihr habt das abgeschrieben. Das kommt hin und wieder mal vor, also ziemlich oft leider, aber das sollt ihr nicht machen, auf gar keinen Fall, denn damit kommt ihr leider nicht weiter. Tutoren sind jetzt nicht blöd, auch wenn man das als Erstsemester vielleicht denkt, man könnte alle austricksen. Nein, nein, die merken das, wenn ihr das abgeschrieben habt, keine Sorge. Und als Tutor ist man dann auch tief getroffen, wenn jemand, zu dem man eine Beziehung aufbauen möchte, wenn der einen belügt. Also, seid lieb zu eurem Tutor und die sind dann auch lieb zu euch. Also, zur Wiederholung, ihr kriegt Dienstag das Aufgabenblatt, ihr setzt euch mit eurem Partner oder auch mit anderen zusammen, also ihr könnt ruhig auch in größeren Teams arbeiten, aber vermeidet das, in einem 50-Mann-Team zu arbeiten und jeder hat dieselbe Lösung, das ist dann nicht mehr in Ordnung. Ihr bearbeitet das irgendwie, geht zum Beispiel zu den Beratungszeiten oder zu den Übungen und dann bis zum Testat habt ihr es fertig. Ihr ladet das hoch auf eine Website, die gleich noch vorgestellt wird, und dann redet ihr im Testat mit dem Tutor über eure Lösung. Und der Tutor stellt euch noch ein paar zusätzliche Fragen zum Vorlesungsinhalt. Also, habt nicht so viel Angst vor diesen Testaten. Die meisten, die allermeisten, die fertig sind mit InfoA, sagen, Testate, das ist echt eine gute Sache. Seid offen, was das angeht. Um das zu bestehen, ja, eine Frage. Genau, die Frage war, ob in den Testaten dieselben Inhalte behandelt werden wie in den Übungen. Ja, mehr oder weniger. Also in den Übungen sprechen wir hauptsächlich über die Übungszettel, die ausgeteilt werden. Und auch in den Testaten redet ihr hauptsächlich über die Übungszettel, die ihr bearbeitet habt. Also der Inhalt ist ziemlich, ziemlich deckungsgleich. Aber ich sag mal so, euer Tutor erklärt euch zwar Sachen, aber er ist nicht da, um euch nur Sachen zu erklären. Am besten ihr erklärt ihm, wie das alles klappt. Sonst noch Fragen bis jetzt? Ja?
Sind die Übungsblätter dann auch verpflichtend, dass man die abgeben muss, oder sind das nur die Testate?
Die Frage war, ob die Übungsblätter auch verpflichtend sind, die abzugeben. Ja, sind sie. Also genau, das gehört zusammen. Ihr müsst sie bearbeiten und vorstellen. Beides ist verpflichtend.
Also das ist das.
Genau, also ihr bereitet euch quasi mit diesem Übungsblatt, mit der Lösung dafür, aufs Testat vor. Und das zählt dann insgesamt. Ja? Okay. Und um alles. Achso, sorry. Na, da. Also, es gibt insgesamt 13 Blätter und ihr müsst 12 davon bestehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil ihr aus Mathe kennt, dass ihr insgesamt über alles nur summiert 50% braucht. Aber das ist nicht so ganz sinnvoll, weil man sich dann am Anfang anstrengt und irgendwie schon die 50% ziemlich schnell hinbekommt. Und insbesondere bei uns ist zumindest das erste Blatt sehr, sehr einfach und wir wollen nicht, dass dann irgendwie die Hälfte der Leute am Ende einfach aufhört zu arbeiten. Das ist nicht Sinn der Sache. Also, und ihr besteht das? Ups, tut mir leid. Ihr besteht ein Blatt, wenn ihr mindestens 50% der Punkte habt. Das heißt, ihr müsst wirklich, ja, also fast immer über 50% der Punkte sein. Aber wir sagen immer, dass das möglich ist, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Das Problem ist hier natürlich, ihr seid ein total gemischtes Publikum, das hat Vornberger auch wahrscheinlich gestern schon gesagt. Manche von euch machen zum Beispiel Mathe und Deutsch auf Grundschullehramt. Ja? Und dann gibt es halt die Informatiker, die schon eine Ausbildung gemacht haben oder eben schon zu Hause ganz viel programmiert haben. Das ist extrem schwierig, das alles in einen Topf zu quetschen. Das heißt, für einige von euch, die damit noch überhaupt nichts zu tun haben, gehabt haben, wird es schwierig, das möchte ich nicht abstreiten. Es wird anstrengend, aber genauso wird Mathe anstrengend. Also ja, aber ich denke, ihr schafft das wohl irgendwie. Hat euch das noch keiner gesagt, dass Mathe anstrengend wird? Mathe wird anstrengend. Ups. Soweit zu den Testaten. Gibt es da noch Fragen zu? Ja. Die Frage war, wie lange dauert ein Testat? Und das sind 30 Minuten. Jedes Testat dauert immer 30 Minuten. Später, ja, bleiben wir dabei. Das sollte 30 Minuten dauern. Ja? Genau, die Frage war, ob man eine Klausurzulassung schon, also ob man die von früher wiederverwenden darf. Ja, darf man. Sobald man einmal das Testatsystem bestanden hat bei uns, hat man die für immer. Ja, das Problem ist, dass das jetzt der letzte Durchgang von Herrn Vornberger ist. Also seine lange Karriere geht zum Ende. Und nächstes Mal macht das ein anderer Professor. Vielleicht, für dieses Mal dürft ihr, ja.
Gilt's noch. Ganz kurz als Anmerkung dazu, wenn jemand die Klausurzulassung hat, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, die Testate nochmal zu machen, wenn ihr den Stoff wiederholen möchtet. Wir bitten euch aber in diesem Fall, die Testate ernst zu nehmen und nicht zu sagen, okay, wir kommen jetzt zu den ersten drei hin und dann sagen wir, oh, okay, ich kann doch alles noch und gehe da nicht mehr hin. Also falls ihr die Klausurzulassung habt und die Testate nochmal machen wollt, ist das kein Problem, nehmt sie bitte ernst und zieht sie durch.
Ja, wenn zu viele von euch einfach aus Spaß da reingehen, dann wollen wir vielleicht für 1500 noch einen Tutor anstellen. Vielleicht können wir uns das auch sparen, wenn ihr nur zum Spaß dahin geht. Also ja, hier oben ist noch eine Frage. Wird eine Musterlösung für die Übungsblätter hochgeladen? Die Frage war, ob eine Musterlösung hochgeladen wird. Ja, wird es. Also je nachdem, wann Nils oder ich dazu kommen, aber normalerweise sollte die dann immer nach dem letzten Testat Mittwoch um 14 Uhr hochgeladen werden oder sagen wir mal nach unserer internen Besprechung um 16 Uhr. Wenn wir das lange Zeit nicht machen, dann schreibt uns ruhig an oder schreibt auf Piazza, eine Seite, die auch gleich noch erklärt wird, dass wir das vergessen haben. Selten passiert das mal. Ja? Die Frage war, ob das Testat mit in die Endnote einfließt. Nein. Die Testate sind nur zur Klausur Voraussetzung. Also, ja. Die Frage ist, ob man die Übungszettel in ein Postfach einwerfen muss. Nein, man muss sie nur mitbringen zu den Testaten. Allerdings, ihr habt quasi nie auf den Übungszetteln irgendwelche Lösungen. Eure Lösungen sind meistens am PC oder gemalt. Die müsst ihr dann natürlich mitbringen und die Lösungen, die müsst ihr auch ausdrucken. Also die Lösungen zu euren Übungszetteln, auch was ihr auf dem PC gemacht habt, immer ausdrucken. Wie das geht, zeigen wir auch gleich. Ja. Die Frage war, ob man immer zu zweit geprüft wird. Ja. In seltenen Fällen, wenn der Tutor merkt, dass wirklich beide Partner sehr, sehr unterschiedlich sind, dann kann der Tutor entscheiden zu sagen, okay Leute, ich habe das gemerkt, nächstes Mal bewerte ich euch unabhängig voneinander, damit sich beide wieder anstrengen. Aber in fast allen Fällen werden beide gleich bewertet immer. Ja? Ja. Es gibt schon jetzt gleich das erste Übungszettel, dann habt ihr immer eine Woche Zeit, um die zu bearbeiten und nächste Woche gibt es schon Testate. Aber das erste Testat ist noch recht entspannt, wie auch der erste Übungszettel. Ja? Was meinst du mit verpasst? Ja. Genau, also die Frage war, was passiert, wenn man nicht kommen kann zum Testat, aus Krankheitsgründen oder sonstigem. Wenn du krank bist, musst du einen Attest mitbringen. Wenn man unentschuldigt fehlt, dann hat man Pech gehabt, dann ist man durchgefallen. Ja, also man muss schon irgendwie einen Attest mitbringen, um fehlen zu können.
Um noch das zu ergänzen, wenn du nicht kommst und dein Testatpartner wird vermutlich trotzdem kommen, muss er das Testat alleine bestreiten.
Das ist
egal, ob du krank bist oder ob du nicht gekommen bist, weil du keine Lust hast. Also du lässt ihn so oder so in gewissem Sinne im Stich.
Ja. Nee, es gibt nicht wirklich eine Lösung, eine Möglichkeit, Testate zu wiederholen. Die Frage war, ob man ein Testat dann wiederholen kann. Guter Hinweis. Ich muss immer wiederholen. Nein, man kann es nicht wirklich wiederholen, das Testat. Ihr könnt in seltenen Fällen, also ihr lernt ja euren Tutor kennen, und dann könnt ihr mit ihm persönlich vielleicht reden und sagen, Montag, weiß nicht, habe ich keine Zeit, da ist ein Handballspiel, was auch immer. Und dann fragt ihr euren Tutor, könntest du vielleicht am Mittwoch vor 14 Uhr einen Termin für uns bereitstellen? Und wenn euer Tutor euch dann inzwischen mag, könnte er vielleicht sagen, ja, da habe ich Zeit, dann machen wir das. Ja? Also ihr könnt ein bisschen mit eurem Tutor quatschen, aber nein, es gibt kein Recht darauf, Testate zu wiederholen. Wenn man unentschuldigt fehlt, dann ist man durchgefallen. Wenn man entschuldigt fehlt, könnt ihr auch euren Tutor fragen, einfach nur um den Stoff nochmal mitzubekommen, aber ihr habt nicht wirklich ein Recht darauf, wenn ich so ausdrücken möchte. Sonst noch Fragen? In Ergänzung noch zu dem, was Johann gerade gesagt hat, wenn nur einer der, also wenn ein Testatpartner fehlt und der andere alleine da ist, dann muss der das Testat machen. Der Tutor ist meistens ein bisschen netter zu ihm und fragt nicht so ganz böse Fragen, aber er sollte trotzdem in der Lage sein, irgendwie alles halbwegs vorzustellen. Ja, also man kann sich natürlich die Aufgaben einteilen, dass ein Partner irgendwie zwei Aufgaben macht und der andere die anderen beiden, aber vor dem Testat auf jeden Fall die Ergebnisse des anderen angucken und kurz einlesen. Ihr müsst in der Lage sein, alles irgendwie vorzustellen. Wenn sie entschuldigt ist, ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Bereich. Und zwar stellt Johann jetzt euch mal ein paar Webseiten vor, die wir hier benutzen. Ich weiß nicht, warum alle wieder anfangen zu reden. Ich weiß, das ist spannend, aber wir müssen hier noch fertig werden. Danke sehr. Also ja.
Ja. Lukas hat es gerade schon gesagt, es gibt ein paar Webseiten, die für euch sehr interessant sind für diese Veranstaltung. Und zwar beginnen wir dafür als erstes mit der Veranstaltungswebseite. Die über den vorhin gezeigten Link erreichbar ist und so aussieht. Auf der Veranstaltungsseite seht ihr ganz oben, okay, die Veranstaltung wird von Herrn Professor Dr. Vornberger gehalten. Die Übungsleiter sind, wie schon erwähnt, Nils Heidenwang und Lukas Kalbertott. Und dann seht ihr hier nochmal aufgelistet alle Tutoren. Wenn ihr hier auf die Namen klickt, könnt ihr denen direkt E-Mails schreiben. Ja, ist vielleicht die einfachste Möglichkeit für euch, die E-Mail-Adressen rauszufinden. Dann steht hier nochmal, wann und wo die Vorlesungen und Übungstermine sind. Es gibt das Skript als HTML und als PDF-Version. Ihr habt gestern schon gesehen, dass das für 5 Euro erworben werden kann. Wir werden am Ende dieser Veranstaltung auch nochmal den Skriptverkauf starten. Also wenn noch jemand ein ausgedrucktes Exemplar haben möchte, kann er das gerne nachher kaufen.
Aber wir haben heute nicht so viel mit. Wir haben noch einen anderen Karton, den wir wahrscheinlich zu den nächsten Übungen mitbringen werden, falls ihr dann immer noch welche braucht.
Genau. Jetzt seht ihr hier unten noch so eine Tabelle, die gerade anfängt, mit Datum, Kapitel, Thema, Video, Audio. Da erscheinen die Aufzeichnungen für euch. Ja, also wie vorhin schon erwähnt, wird jede Veranstaltung von Herrn Vornberger aufgezeichnet, zumindest die Vorlesungen, die Übungen nicht. Und die könnt ihr dann hier unten direkt angucken. Auf der Vorlesungsseite gibt es hier oben einen ganz großen Link zu der Übungsseite. Das ist jetzt die Seite, auf der alle übungsrelevanten Informationen stehen. Und zwar könnt ihr hier ein bisschen weiter runterscrollen. Und hier gibt es jetzt Links zu diversen wichtigen Seiten. Ich sehe gerade, die Links zu Piazza und zu der Testatverwaltung fehlen noch, die werden noch nachgetragen. Und es gibt hier unten diverse Software, wofür ihr die braucht, zeigen wir gleich. Okay. Dann machen wir weiter mit der Testatverwaltung. Und zwar wisst ihr jetzt, dass ihr ein Testat braucht und einen Tutor braucht. Und ihr wisst, dass ihr einen Termin braucht. Irgendwie müsst ihr das jetzt alles finden. Und wie ihr das findet, mit der Seite. Die Seite sieht ungefähr folgendermaßen aus. So ein kleiner Ausschnitt. Und ihr könnt euch auf dieser Seite mit eurem Rechenzentrums-Login einloggen. Das ist euer StudIP-Login. Wichtig dafür ist, dass ihr euch in die Studerpie-Veranstaltung eingetragen habt. Ja? Es wurde gesagt, dass ihr das bis gestern Abend tun sollt. Wer das gemacht hat, kann sich da einloggen. Wer nicht, kann sich da nicht einloggen. Wenn es da Probleme gibt, müsst ihr euch an uns wenden. Ja? Als Erwähnung noch zu dem Rechenzentrums-Login. Das Passwort habt ihr mit eurer Immatrikulationsbescheinigung zugesandt bekommen und könnt euch ja darüber in StudIP einloggen zum Beispiel. Wir empfehlen euch dringend, das zu ändern und das nicht bei dem Standardpasswort zu lassen. Ja, es gibt gleich noch einen Link zu dieser Rechenzentrums-Webseite, sonst könnt ihr auch einfach mal googeln, Rechenzentrum Uni Osnabrück. Da findet man die Stelle, wo man das ändern kann. Ja, eine Frage? Die Frage war, was ist, wenn man das Passwort schon geändert hat? Muss man sich das alte noch irgendwie merken? Nein, wenn das einmal geändert ist, dann ist das euer Passwort für alles andere. Also nur das aktuellste braucht ihr. Und es wird auch immer über alle Systeme hinweg geupdatet. Also wenn ihr das einmal an der Stelle ändert, ist das für alle Systeme auch geändert.
Und wenn ich nochmal kurz einhaken darf, eventuell funktioniert es trotzdem, dass ihr euch da einloggen könnt, aber eventuell kommen andere komische Fehler. Also stellt sicher, dass euer Partner oder dass beide aus der Gruppe einmal da angemeldet waren oder in StudIP drin standen.
Ja, danke. Das ganze Tool wird freigeschaltet am Donnerstag um 9.30 Uhr. Das heißt, ihr könnt bis jetzt noch gar nicht groß irgendwas machen. Wir zeigen euch jetzt einfach nur gleich auf ein paar Screenshots, wie die Webseite aussieht und wie ihr sie bedienen könnt, wenn sie denn dann freigeschaltet ist. Ja? Ihr habt dann von Donnerstag 9.30 Uhr bis Sonntag 12 Uhr Zeit, euch einzutragen, euch einen Termin auszusuchen, das mit eurem Testatpartner zu verhandeln und das Ganze festzumachen. Wie vorhin schon gesagt, gehen nämlich direkt ab Montag die Testate los. Momentan tragen sich unsere Tutoren noch in das System ein, bieten Termine an. Es kann also sein, dass da noch ein bisschen hin und her geschoben wird. Ab Donnerstag haben wir dann eine mehr oder weniger feste Terminverteilung für euch. Wichtig ist aber, dass ihr vor dem Testat am Montag nochmal in das System schaut. Wir wollen nämlich eine möglichst gleichmäßige Auslastung unter den Tutoren herstellen. Das heißt, es kann sein, dass ihr zu einem anderen Tutor verschoben werdet. Die Zeiten werden wir nicht ohne euch zu fragen ändern, aber den Tutor schon. Ja, also guckt am besten vorher nochmal nach, ist es immer noch der gleiche Tutor. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ihr auf diese Webseite geht? In erster Linie ungefähr so. Das ist eine etwas übersichtliche Variante jetzt, mit nur 6 Testaten, oder 7, von Herrn Friedhelm Hofmeier, der hier als Tutor eingetragen ist und wie man sieht, einmal um 8.30 Uhr ein Testat anbietet, um 9.30 Uhr, um 10 Uhr und so weiter und so fort. Der Name ist jetzt immer so mit so einem leicht ausgegrauten grünen Button hinterlegt, das heißt, ihr könnt noch nichts tun. Wenn das Testat-Tool freigeschaltet wird, um 9.30 Uhr, sieht die Ansicht so aus. Jetzt seht ihr, das sind irgendwie Buttons, da kann man draufdrücken. Das solltet ihr jetzt bei dem Testattermin tun, den ihr wählen möchtet. Wenn ihr da draufklickt, tragt ihr euch dann nämlich ein, an diesem Zeitslot. Wenn ihr euch eingetragen habt, sieht es so aus. Und zwar wird oben einmal aufgelistet, ihr seid bei Herrn Friedhelm Hofmeier um 8.30 Uhr am Montag. Ihr habt noch keinen Testatpartner eingetragen, aber da ist so ein Hinweis, und zwar ist der Termin 15 Minuten lang blockiert. Das heißt, ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, euren Partner einzuladen zu diesem Testat. Das geht über diesen blauen Button, den ihr da seht, Partner eintragen. Jetzt hat Lukas eben erwähnt, dass es da zu Fehlern kommen kann. Wenn ihr auf diesen Button drückt, kann es sein, dass eine Fehlermeldung kommt, wenn ihr euren Partner einladen wollt. Kommt diese Fehlermeldung, muss sich euer Partner einmal in das Testat-Tool einloggen. Also einfach nur einloggen, der muss nichts machen. Einfach nur einmal einloggen und dann funktioniert das. Ganz generell, was passiert, wenn diese 15 Minuten um sind? Wenn die 15 Minuten um sind, kann sich eine beliebige andere Person in dieses Testat eintragen. Das ist also die erste Möglichkeit für euch, einen Testatpartner zu finden. Ja, ist ein bisschen random, weil ihr nicht wisst, wer kommt da jetzt. Aber ihr könnt euch einfach eintragen, warten und nach 15 Minuten habt ihr vielleicht einen Testatpartner. Ja. Eine andere Möglichkeit, einen Testatpartner zu finden, stellen wir gleich noch vor. Gut, wie sieht das aus, wenn man jetzt auf diesen Knopf drauf drückt, zum Partner eintragen? Das sieht so aus. Und jetzt müsst ihr da oben den Rechenzentrums-Login von eurem Testatpartner eintragen. Also der SudIP-Login. Den müsst ihr euch dann natürlich vorher irgendwie zuschicken lassen oder sonst irgendwas. So, hat das funktioniert und es ist kein Fehler aufgetreten, sieht es so aus. Es gibt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wann, wo, bei wem habt ihr euer Testat und mit wem? Und ihr könnt unten auf dieses kleine Männchen klicken, neben eurem Testattermin, und dann seht ihr auch nochmal, wer jetzt für dieses Testat genau eingetragen ist. Wenn der Eintragungszeitraum rum ist, schalten wir das Testat-Tool auf den laufenden Betrieb um. Dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Ja, jetzt seht ihr nochmal, wann und wo, mit wem habt ihr euer Testat. Und ihr seht Ergebnisse. Das sind die Ergebnisse, die euer Tutor euch für das letzte Testat einträgt. Das wird über das Semester natürlich mehr. Am Ende werden da 13 Ergebnisse stehen. Für jedes Blatt einmal ein Ergebnis. Dann sieht man da noch so einen auffälligen blauen Button. Lukas hat vorhin schon erwähnt, dass ihr eure Programme abgeben müsst. Und zwar müsst ihr die einmal ausdrucken und einmal müsst ihr die hochladen. Ja, also es gibt nur einen Upload-Button, es gibt auch nur ein Upload-Feld. Das heißt, ihr müsst alles irgendwie in eine ZIP-Datei stecken und das hochladen. Wichtig, wenn ihr mehrere Dateien hochladet, überschreibt das immer die vorherige. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie drei Dateien hochladen wollt und ihr habt alle drei nach und nach hochgeladen, dann sind die ersten beiden weg. Ja, wenn ihr dann in eurem Testat sitzt und euer Tutor sieht, dass da nur eine Datei drin ist, dann wird er gegebenenfalls auch nur diese eine Datei bewerten. Ja, also sorgt dafür, dass der Tutor alle Dateien kriegt über dieses Tool und dass das vollständig ist. Jetzt habe ich eben schon erwähnt, dass man das irgendwie ausdrucken muss. Es gibt im ZIP-Pool so einen Drucker und der steht da nur für euch. Wenn da jemand anderes zum Beispiel sein Skript ausdruckt für InfoA oder für sonst irgendwas und dabei erwischt wird, dann wird dem das Drucken an diesem Drucker verwehrt. Ja? Das ist nur für eure Abgaben gedacht. Also druckt da bitte auch nur eure Abgaben aus und nichts anderes. Ihr habt ein gewisses Kontingent, ich glaube, das sind so 20 Seiten pro Woche. Das sollte für die Abgaben locker reichen. Und noch etwas, es gibt Leute, die kommen auf die Idee, ihre Abgaben als PDF zu konvertieren und dann auszudrucken. Das blockiert den Drucker vollkommen. Ja, der kommt mit PDF-Dateien nicht zurecht und das dauert ewig. Also druckt es bitte als rohe Java-Dateien aus. Das kann der.
Das zeigen wir gleich noch, wie das geht, keine Sorge.
Genau. Gut, das wäre es von mir zu dem Testat-Tool. Gibt es von euch dazu Fragen? Ja, da drüben. Die Frage war, wo sich der Drucker befindet. Der Drucker befindet sich in einem der beiden ZIP-Pools, in denen die Testate stattfinden. Das ist einmal 93E10 und 93E11. Die sind hinten im Container. Neben der Mensa rechts, ganz hinten durch. Ja, noch eine Frage? Die Frage ist, wie kann man wissen, wie viele Dateien man hochgeladen hat? Das wird angezeigt an der Stelle neben Hochladen, welche Datei hochgeladen wurde. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine ZIP-Datei hochgeladen hast, steht da nochmal der Dateiname. Ob da jetzt alle Dateien drin sind oder nicht, kannst du gucken, indem du einfach die Datei einmal runterlädst. Du kannst direkt über den Link anklicken und für dich runterladen. Und dann siehst du, ob alle Dateien drin sind. Ja, noch eine Frage? Die Frage war, ob das nur einer von den Partnern hochladen muss. Ja, solange er das komplette Resultat der Gruppe hochlädt. Also am besten ist es auch wirklich so, dass ihr euch absprecht in den Testaten und der eine Partner sammelt die Dateien von beiden, packt die in eine ZIP-Datei und lädt die hoch. Und dann übernimmt er auch die Verantwortung für das Hochladen. Ja, noch eine Frage? Die Frage war, was passiert, wenn einer der Partner im Testatbetrieb das Studium abbricht? Wir wissen, dass es ja am Ende diverse Zweiergruppen geben wird und genau einen Einzelnen. Keinen Einzelnen oder einen. Dieser eine Einzelne wird dann, wenn jetzt jemand sein Studium abbricht zum Beispiel, mit dieser Person zusammengelegt und es wird ein Termin gesucht. Es kann natürlich sein, dass mehrere Leute aufhören. Wir paaren euch dann neu zusammen. Ihr könnt es auch selber versuchen. Also wenn ihr schon wisst, oh, da hört einer auf und da hört noch einer auf und ihr habt euch schon selber abgesprochen und wollt danach einen Zusammentestat machen, ist das kein Problem. Dann könnt ihr das absprechen. Geht am besten zu Nils oder zu Lukas und sagt denen das. Sonst sagt es einfach eurem Tutor. Ja, wenn ihr aufhört, der sammelt das und geht damit in die Besprechung und in der Besprechung werdet ihr dann neu zusammengewürfelt mit einem anderen Partner.
Schreibt uns am besten eine E-Mail, statt zu uns hinzugehen. Das können wir uns besser merken, weil es der Computer für uns macht.
Ja.
Und eine Sache noch, damit ihr euch nicht wundert, am Donnerstag, das ist so ein kleiner Server, der steht irgendwie bei uns in der Kaffeeküche oder sonst was. Wenn da 650 Leute gleichzeitig ihren Termin eintragen wollen, kann es sein, dass es eventuell langsam dauert, bis die Seite lädt. Also da nicht wundern, wenn es irgendwie ein paar Sekunden braucht, bis die Seite wieder da ist. Aber sollte klappen.
Genau, also hämmert nicht wie wild mit F5 auf der Seite rum. Das wird langsam, aber der sollte das hinkriegen. Gut, noch weitere Fragen zum Testat-Tool? Nein? Okay, dann machen wir weiter. Und zwar hat Lukas vorhin noch eine weitere Seite erwähnt, und zwar Piazza. Das Ganze ist unser Frage- und Antwortportal für diese Veranstaltung. Wer von euch kennt Stack Overflow? Ja, das sind immerhin ein paar. Das ist so ähnlich. Ein paar von euch haben schon angefangen, Fragen in dem Forum in StudIP zu schreiben und haben vielleicht dabei gemerkt, dass das sehr schnell sehr unübersichtlich wird. Die Idee von Piazza ist jetzt nämlich eine ganz besondere, und zwar sollt ihr eine Frage formulieren und darauf soll es nicht 10 verschiedene Antworten geben, die alle mehr oder weniger richtig sind, sondern es soll nur genau eine Antwort geben, die richtig ist. Das heißt, man stellt eine Frage und es wird von allen gemeinsam eine Antwort formuliert, die am Ende richtig ist. Wie das aussieht, sieht man hier. Hier hat Willi Wacker eine Frage gestellt, und zwar wusste er nicht mehr ganz, wie das mit der endlichen Anzahl von Schritten war. Ja, jetzt hat ein anderer Student, in dem Fall zufälligerweise auch Willi Wacker, ein paar Sekunden später eine Antwort gefunden und die eingetragen. Ihr könnt dieser Antwort jetzt vertrauen oder ihr könnt der Antwort nicht vertrauen. Die ist nämlich von einem Kommilitonen von euch formuliert worden. Ja? Wenn wir als Tutoren oder Übungsleiter jetzt diese Antwort sehen und die für gut halten, dann können wir so ein Knöpfchen drücken und dann steht da unten, an Instructor, in dem Fall jetzt Nils Haldenwang, endorsed this answer. Das heißt, die Antwort ist irgendwie gut. Ja, das heißt, wir sagen, der Antwort könnt ihr vertrauen und die scheint richtig zu sein. Es kann in seltenen Fällen, oh ja, eine Frage? Nein, die Frage war, ob ein Tutor auch markieren kann, wenn eine Antwort schlecht ist. Er kann das nicht markieren, er kann aber die Antwort bearbeiten. Ne, Idee von Piazza, das heißt, wenn ein Tutor sieht, die Antwort ist irgendwie falsch, dann wird er direkt die Antwort bearbeiten und die so umändern, dass sie richtig ist. Okay, wie sieht das jetzt aus, wenn ein Tutor mal schneller ist als ein Student? Dann sieht das so aus. Ja, jetzt hat ja kein Student geantwortet, sondern in dem Fall, glaube ich, Nils Haldenwang, genau. Und dann ist da statt so einem grünen S ein gelbes I für Instructor. Die Antwort kann nicht bearbeitet werden, zumindest nicht von euch, aber der könnt ihr auch vertrauen. Ja, die wird auch richtig sein. So, jetzt habe ich vorhin erwähnt, dass es noch einen anderen Weg gibt, einen Testatpartner zu finden. Und der geht auch über Piazza. Und zwar kann man auf Piazza sogenannte Notes anlegen. Das haben wir alles schon für euch eingerichtet, die ist auch schon da, diese Note. Und das ist unsere Ich-suche-einen-Testatpartner-Note. Auf eine Note könnt ihr jetzt keine Antwort geben, wäre ja auch irgendwie Quatsch, sondern ihr könnt sogenannte Follow-up-Discussions starten. Ja, eine Follow-up-Discussion sieht so aus. Da ist so ein Button, Actions, und da kann man sagen, Follow-up-Discussion starten. Und die sieht so aus. Die ist in diesem Fall unresolved, weil Willi Wacker sucht nämlich einen Testatpartner und der hat noch keinen gefunden. Ja. Was jetzt passiert ist, ihr habt auf der Webseite links so eine Leiste mit allen möglichen Fragen und da taucht unter dieser Note dieser Hinweis auf. Ja? Ich suche einen Testatpartner und dann steht da so eine rote 1. Das heißt, eine Person sucht jetzt einen Testatpartner. Wenn Susi sorglos jetzt gerade auf der Webseite unterwegs ist und auch noch einen Testatpartner sucht, sieht sie das und denkt sich, ha, da finde ich ja meinen Testatpartner, klickt da drauf und antwortet Willi Wacker auf diese Follow-up-Discussion. Ja, das sieht so aus. Am besten hinterlässt man da irgendwelche Kontaktdaten, im besten Fall die E-Mail-Adresse, und auf die kann Willi Wacker dann antworten. Das macht er im Optimalfall auch direkt. Und wenn die beiden sich geeinigt haben, dann drückt ihr auf diesen kleinen Resolved-Knopf und dann sieht das so aus. Ja, damit sieht jeder, der auf der Webseite unterwegs ist, sehr schnell, dass irgendwie da jetzt ein Testatpartner gefunden wurde und nicht mehr gesucht wird. Das heißt, er kann eine neue Follow-up-Discussion aufmachen, wenn er immer noch einen Testatpartner sucht. Okay. Dann noch eine Anmerkung zu Piazza. Und zwar verschickt dieses Tool sehr akribisch E-Mails. Sehr akribisch. Das kann man abstellen. Ja, also bevor ihr euch da irgendwie das direkt in den Spam-Ordner verschiebt oder so, dann schickt ihr nämlich weiter E-Mails, das merkt ihr nicht, könnt ihr in den Einstellungen eure E-Mails reduzieren, die ihr von dem Tool bekommt. Ihr könnt die ganz abstellen, das ist nicht zu empfehlen, aber ihr könnt das auf einmal täglich oder einmal wöchentlich, glaube ich, limitieren.
Also ihr könnt die zwar ganz abstellen, aber ihr bekommt dann immer noch von uns wichtige E-Mails. Also wir schreiben über Piazza auch so wichtige Sachen wie Klausur findet dann und dann statt. Die bekommt ihr so oder so, da könnt ihr euch nicht gegen wehren. Deswegen ist es auch so gefährlich, dass ihr die alle in den Spam-Ordner verschiebt, dann verpasst ihr auch nämlich solche Mails.
Richtig. Und noch eine Sache, was bei Frage und Antworten irgendwie immer so ein kritisches Problem, ihr postet auf Piazza bitte keine Musterlösungen. Ja, auch keine Fragen, aus denen eure Lösung hervorgeht. Wir sehen, wer das da postet. Ihr könnt das zwar anonym posten, aber das ist nur für alle anderen anonym, für uns nicht. Und wir sehen das trotzdem. Ja? Das heißt, wenn wir sowas sehen, wird es Sanktionen geben. Und es macht uns zornig und ihr steht auf einer schwarzen Liste. Und das wollt ihr nicht. Okay? Also, was ich noch vergessen habe zu sagen, zu Piazza werdet ihr jetzt oder gleich nach der Veranstaltung eingeladen. Das läuft auch über die Sudapi-Veranstaltung. Ja? Also alle Leute, die in Sudapi eingetragen sind, kriegen gleich die Einladung zu Piazza. Das ist so ein Link, dann könnt ihr euch da registrieren und könnt diese Klasse sehen und da Fragen stellen und Antworten formulieren. Gut, gibt es dazu noch Fragen?
Insbesondere, Entschuldigung.
Ja? Entschuldigung, nochmal, welche Veranstaltung meinst du genau? Ah, okay. Die Frage war, ob es für die Testate und für den Übungsbetrieb und die Vorlesung separate Veranstaltungen gibt. Nein, das ist alles die Info-A-Veranstaltung in Sudapi, die es da gibt. Und wenn ihr euch daran eingetragen habt, dann haben wir eure E-Mail-Adresse und können euch zu diversen Tools hinzufügen.
Also ihr seid da höchstwahrscheinlich schon fast alle eingetragen.
Genau.
Nur an die wenigen, die noch nicht da drin sind. Ja, deswegen.
Ja.
Und insbesondere jetzt auch bitte nicht mehr das Sudapi-Forum benutzen, sondern nur noch Piazza. Also wir schließen dann auch einfach alle Sachen, die im Stud.IP-Forum noch sind. Wir wollen alles an einer Stelle haben, sonst ist das so verwurstelt und man findet gar nicht die richtigen Informationen.
Genau. Okay, jetzt haben wir schon ganz, ganz oft erwähnt, dass wir euch oft per E-Mail kontaktieren werden. Und zu dem Thema wollen wir noch mal ganz kurz eindringlich erwähnen, dass es wichtig ist, seine E-Mail regelmäßig auf neue E-Mails zu überprüfen. Ja. Wenn wir euch anschreiben, was weiß ich, euer Tutor ist krank, ihr habt einen anderen Tutor, der kann aber dann nicht zu einem Testattermin und das wurde verschoben und ihr antwortet nicht innerhalb von einer Woche, dann gehen wir davon aus, dass ihr entweder euch exmatrikuliert habt oder mit einer schweren Verletzung im Krankenhaus sitzt und auch nicht kommen könnt. Ja? Das heißt, wenn wir euch nicht erreichen, gehen wir davon aus, dass ihr nicht mehr an dieser Veranstaltung teilnehmen wollt oder könnt. Das heißt, lest eure Mails regelmäßig. Wichtig, wie vorhin schon bei Piazza erwähnt, verschiebt ihr nicht in den Spam-Ordner oder so, dann verpasst ihr wichtige andere Infos. Am besten richtet ihr euch irgendwie einen E-Mail-Client auf eurem Smartphone ein. Ja, dann kriegt ihr die E-Mails just in time und könnt sofort rüberfliegen. Gucken, ob das wichtig ist oder nicht. Warum wir das machen, ist, wir haben nur eure E-Mail-Adresse. Ja, und das ist für uns der einfachste Weg, mit euch zu kommunizieren. Und wir werden auch auf Sudapi-Fragen nur per E-Mail antworten. Also guckt nicht in Sudapi. Ihr könnt gerne in Sudapi schreiben, aber die Antwort wird über E-Mail kommen. Ja. Okay, dann noch ein Hinweis, nochmal auf diese Rechenzentrums-Webseite. Ihr seht da die Domain, rz.uos.de. Das ist die zentrale Webseite, wenn es irgendwie um Rechenzentrumsfragen geht. Ja, da findet ihr alle möglichen Anleitungen für diverse E-Mail-Clients, Windows, Ubuntu, Mac und für diverse Smartphone-Betriebssysteme. Ja. Das ist auch die Seite, wo ihr das Passwort ändern könnt. Nur als Hinweis.
Wo mir das gerade noch einfällt, es gibt ein paar Leute, die irgendwie schon Frühstudium machen oder sonstiges, die haben noch kein Rechenzentrums-Login. Wenn ihr so einer seid, dann bitte uns einfach eine E-Mail schreiben. Ja, also Nils oder mir einfach eine E-Mail schreiben, dann wissen wir Bescheid, dann regeln wir das irgendwie für euch.
Ja, noch eine Frage?
Also jetzt bei dem ersten Punkt, dass man ja E-Mail bekommt, auch Antworten, sollen wir darauf dann antworten, dass sie dann wissen,
Die Frage war, sollt ihr auf Anfragen von uns antworten, generell? Ja, immer. Also wenn es jetzt nur eine Information ist, auf die eindeutig nicht geantwortet werden muss, dann ist es okay, dann braucht ihr nicht antworten. Aber sobald es irgendwie um euch persönlich geht, solltet ihr immer antworten. Ja, und die Mails werden auch meistens von euren Tutoren kommen, auf die ihr antworten müsst. Der Übungsleiter wird selten eine Antwort von 650 Leuten erwarten. Ja. Okay, gut, jetzt wisst ihr, wie ihr ein Testat bekommt, ihr wisst, wie ihr einen Testatpartner bekommt und ihr wisst, wann ihr die Übungszettel bekommt, aber ihr wisst noch gar nicht, wie ihr die Übungszettel bearbeiten könnt. Wie das am besten geht, wird euch Lukas jetzt sagen.
Ja, genau. Und theoretisch seid ihr jetzt auch gleich alle in Piazza eingetragen, wenn dieser Ladebildschirm weggeht. Aber egal, das werdet ihr dann später sehen. Also, genau. Jetzt kommt das Wichtige für euch. Wie macht ihr eigentlich Sachen hier in dieser Veranstaltung? Bis jetzt habt ihr nur Sachen gelernt, aber wisst noch nicht, wie ihr überhaupt Übungsaufgaben bearbeitet. Das ist nämlich nicht so Mathe, wo man mit Stift und Papier arbeiten kann. Selten zwar auch, aber hauptsächlich müsst ihr hier programmieren. Und wie ihr programmiert, da gibt es jetzt hauptsächlich drei Möglichkeiten für euch. Möglichkeit Nummer eins ist, dass ihr an den ZIP-PCs arbeitet. Hier sind nochmal die Räume aufgeschrieben. Das sind E10 und E11 in dem Gebäude 93 hinter der Mensa. Und in Rot steht hier nochmal, ihr dürft da arbeiten ab Mittwoch 14 Uhr, aber nicht Montag bis Mittwoch 14 Uhr. Da stört ihr die Testate. Also wirklich nur in dieser Zeit bitte da sitzen. Und in der Zeit von Montag bis Mittwoch nur dahin kommen, wenn ihr Testat habt. Danke, das ist schon...
Ja. Ganz kurz noch als Anmerkung. Wenn ihr da arbeiten wollt und da sitzen andere Menschen, ja, die irgendwie den Raum blockieren, der ist für uns reserviert oder für euch. Das heißt, ihr dürft die Fragen, was macht ihr hier? Ja, wenn ihr jetzt halt irgendwelche Videos auf YouTube gucken, aber kein InfoA-Student sind, dann dürft ihr die rausschmeißen. Und wenn ihr euch das nicht traut, dürft ihr in der Beratungszeit einen Tutor fragen und der schmeißt die dann raus. Ja, also der Raum ist für euch extra, damit ihr da arbeiten könnt. Oder beide Räume sind für euch.
Ja, okay, danke. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass ihr euch von zu Hause, von eurem PC, zu einem dieser ZIP-PCs verbindet. Über die Magie des Internets. Also ihr arbeitet an den PCs, an den ZIP-PCs, aber über euren PC. Also ihr könnt sitzen, wo ihr wollt und müsst nicht da drin sitzen. Möglichkeit Nummer drei ist, dass ihr euch euren PC zu Hause einrichtet, sodass ihr darauf arbeiten könnt. Und jetzt fragt ihr euch, was ist jetzt vielleicht das Beste? Möglichkeit Nummer eins, geht so. Also wir würden euch zwar empfehlen, da hinzukommen, es ist auch sehr, sehr einfach, ihr müsst euch einfach nur dran setzen und könnt direkt arbeiten, aber diese ZIP-Räume haben insgesamt 60, vielleicht 70 PCs, ihr seid etwas mehr. Also ihr könnt nicht alle da drin arbeiten. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Also ich meine, ihr könnt einfach hingehen und gucken, wenn da jetzt gerade keiner ist, dann könnt ihr da arbeiten. Aber nur damit ihr schon mal wisst, vielleicht ist es eine gute Idee, eine Backup-Lösung zu haben, damit ihr nicht aufgeschmissen seid, wenn ihr dann keinen PC bekommt. Möglichkeit Nummer zwei ist das, was wir eigentlich empfehlen. Denn im Gegensatz zu Möglichkeit drei habt ihr nicht diese Einrichtungskosten. Ihr verbindet euch einfach nur zu einem ZIP-PC und das ist schon alles fertig. Dann könnt ihr übers Internet da drauf arbeiten. Wenn ihr nicht darauf arbeiten wollt, sondern bei euch zu Hause wirklich, dann müsst ihr einige Software installieren und Sachen einrichten und das kann unter Umständen kompliziert werden und ein bisschen nervig und kann nochmal schief gehen und dann gibt es immer Probleme, wie ihr das dann doch auf die ZIP-PCs bekommt. Also wir empfehlen auf die Möglichkeit Nummer zwei. Insbesondere müsst ihr auch alles, was ihr macht, alle Lösungen und Testat auf den ZIP-PCs vorführen. Also wir sagen immer, uns ist das ziemlich egal, was ihr zu Hause macht und wie ihr die Aufgaben löst. Aber da wir denken, dass die meisten von euch noch eher unerfahren sind da drin und insbesondere unerfahren in Linux und solchen Sachen, würden wir euch Nummer zwei empfehlen oder halt Nummer eins, wenn es gerade frei ist. Aber wie gesagt, ihr müsst das im Testat auf den ZIP-PCs vorführen. Das heißt, ihr müsst das zumindest einmal vorher testen. Nicht, dass ihr irgendwie zu Hause arbeitet und dann kopiert ihr das auf den ZIP-PC und dann funktioniert es auf einmal gar nicht mehr. Also testet das vorher. Und wie ich jetzt oder wie wir oder wie ihr jetzt irgendwie an diesen Rechnern arbeiten könnt, das zeigen wir jetzt mal ein bisschen. Und wir schauen mal, ob das jetzt hinhaut. Als allererstes zeigen wir euch mal, wie das ist, wenn ihr euch da physikalisch an einen Rechner setzt. Aber wir laufen jetzt nicht alle gemeinsam hin, sondern wir versuchen das irgendwie über TeamViewer zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, wie wir das machen.
Ach nee, oh shit. Das war der Windows-Rechner.
das ist nicht das Richtige. Schon mal als Vorwarnung, auf den CPCs ist nicht Windows drauf. Wie ist das hier, wer benutzt Windows? So wenige. Wer benutzt Mac? Irgendwas von Apple. Also kein Smartphone, okay. Und wer benutzt Linux? Ja, das ist traurig. Das wird schwierig für die Leute, also was heißt schwierig? Es wird ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Leute, die Windows kennen. Aber wir zeigen jetzt mal, wie das aussieht.
Ich mache das weg.
Okay. Okay. Na. Also, so sieht das aus, wenn ihr euch da dran setzt. Vielleicht ist die Auflösung ein bisschen größer, aber so sieht es hauptsächlich aus, wenn ihr euch da dran setzt. Und vielleicht ist das erstmal gar nicht so angsteinflößend, wie man sich Linux immer vorstellt, denn da sind so bunte Buttons wie in Windows. Und die könnt ihr jetzt auch drücken, insbesondere wenn ihr zum Beispiel auf diesen Button hier drückt, da steht jetzt...
Na, man sieht die Maus nicht.
Ja, vielleicht arbeite ich doch an diesem PC.
Musst du mit Add aufpassen, ne?
Ja. Wenn ihr hier drauf klickt, dann steht da so Dateien, dann könnt ihr draufklicken und dann ist das so ähnlich wie unter Windows. Ihr seht jetzt hier so Ordner. Moment, ich bin leider nicht Mac gewöhnt, deswegen ist das ein bisschen schwierig für mich, an diesem Mac zu arbeiten. Also, so sieht das aus dann, wenn ihr euch da dran setzt. Und ihr könnt ja auch einfach auf diese Ordner klicken und dann wieder zurückgehen. Also, das sollte euch jetzt noch nicht großartig verwirren, außer dass es ein bisschen anders aussieht. Nur leider nutzen wir dieses gar nicht, sondern wir nutzen ein ganz anderes System, um zu arbeiten. Und das ist dieses Terminal, dieses schwarz aussehende Ding hier. Es kann sein, dass das bei euch noch nicht automatisch in dieser linken Leiste drin ist. Ihr könnt aber auf diesen Knopf hier oben links drücken, das ist so das Startmenü, wenn ihr so wollt, aus Windows. Und da könnt ihr einfach Sachen suchen, zum Beispiel Term und dann kommt da schon Terminal. Okay, wunderbar. Könnt ihr also starten. Sieht man das ganz hinten, die Schrift? Ja, wunderbar. Okay, also,
hier. Bitte? Mach's am besten hier.
Ja, okay. Jetzt wundert ihr euch erstmal, was soll man denn da drin machen? Ja, so sah das früher aus. Früher, als es noch nicht so bunte Clicky-Sachen gab, da sah das alles so aus. Und es gibt durchaus noch Gründe, das zu verwenden. Wir sind nicht alle nur alte Leute, die sagen, früher war alles besser. Nein, nein, es gibt noch Gründe, dieses Terminal zu verwenden. Und was macht man jetzt da drin? In diesem Terminal steuert man alles über Befehle. Man gibt Textbefehle ein und macht darüber alles. Man benutzt die Maus überhaupt nicht, man tippt nur und gibt Textbefehle ein. Ich gebe mal den ersten Befehl ein, der heißt ls. ls steht für List. Und ihr könnt euch mal kurz überlegen, was macht List wohl? Wenn ich das ausführe mit Enter, also ich habe gerade den Befehl nur eingegeben und jetzt mit Enter ausgeführt, dann passiert das. Und vielleicht fällt euch auf, das ist genau das, was wir gerade schon in diesem Verzeichnis gesehen haben, was wir über diesen Button geöffnet haben. Das ist irgendwie dasselbe. Das heißt, ls, List, listet alle Inhalte des derzeitigen Ordners auf. Das ist auf jeden Fall so einer der Befehle, die ihr am meisten ausführen werdet, damit ihr wisst, was eigentlich gerade los ist in diesem Ordner. Okay, und jetzt fragen wir uns vielleicht, in welchem Verzeichnis sind wir eigentlich gerade? Das nennt sich das sogenannte Heimatsverzeichnis. Und das ist sehr wichtig für uns. Das Heimatverzeichnis ist sowas wie eigene Dateien, in Windows XP zumindest. Später hat Windows angefangen, das irgendwie umzubenennen und ein bisschen komplizierter zu machen. Aber das ist so das Nutzerverzeichnis. Das gehört nur euch und das ist auch lustigerweise auf allen PCs gleich. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter. Euer Heimatverzeichnis wird tatsächlich nicht auf den PCs im ZIP-Raum gespeichert, sondern im Rechenzentrum, irgendwo in ganz großen Servern. Also ihr könnt immer den PC wechseln, wie ihr lustig seid. Also ihr müsst nicht immer an denselben PC gehen. Okay, was können wir jetzt eigentlich machen mit diesen Ordnern? Wir können zum Beispiel in einen Ordner reingehen. Und auch hier, wie gesagt, man kann nicht durch Klicken irgendwas machen, dann wird nur der Text markiert. Man muss Befehle eingeben. Und der zweite Befehl, der euch interessieren könnte, ist CD. CD steht für Change Directory, also Ordner wechseln. Und Befehle sind jetzt nicht immer nur ein, also ist nur, nicht nur immer ein Wort, sondern ihr könnt diesen Befehlen gewisse Argumente übergeben. Also ihr könnt den Befehlen Sachen zurufen. Also Change Directory, das bringt uns ja jetzt noch nicht sehr viel, wenn wir das nur so eingeben. Wir müssen jetzt angeben, in welches Verzeichnis, in welchen Ordner wir wechseln möchten. Zum Beispiel in Downloads. Wenn ich das jetzt mal abschicke, dann ist erstmal nicht viel passiert. Ihr seht jetzt, dass vor dem blinkenden Cursor jetzt noch Downloads steht. Ihr seht da auch immer euren kompletten Pfad. Hier, das fängt mit dieser komischen Schlingelraute an und dann geht es weiter. Und da seht ihr dann Downloads. Dann wisst ihr immer, wo ihr seid gerade. Und hier können wir nochmal ls ausführen, denn ls will man irgendwie immer ausführen. Ist gerade leer irgendwie. Wir verifizieren das nochmal. Ja, der Download-Ordner ist wirklich leer. Wo ist denn hier was drin? Egal. Ihr könnt euch vorstellen, dass da auch was angezeigt wird, wenn was in diesem Ordner drin ist. Fragen soweit erstmal? Okay, machen wir erstmal weiter. Wenn wir jetzt hoch wollen, also wieder in unser Heimatsverzeichnis, also eine Verzeichnisebene nach oben, dann gibt es auch bei Windows ja diesen Button zurück. Dann kommt man zurück in den Ordner, wo man vorher war. Wolltest du was sagen?
Ja. Okay.
Und das geht hier so auch mit CD, weil wir auch das Verzeichnis wechseln wollen. Aber jetzt müssen wir ein spezielles Argument geben. Das ist so ein Geheimwort, was wir CD zurufen. Und das ist Punkt, Punkt. Ist das einfach so bei Linux? Heißt das einfach Punkt, Punkt. Und Punkt, Punkt steht immer für das Verzeichnis drüber. Wenn wir das ausführen, steht dann nicht mehr Download, sondern wenn wir wieder ls ausführen, tada, wir sind im Heimatsverzeichnis. Hat also funktioniert. Jetzt kommt ihr vielleicht an den Punkt, wo ihr vielleicht mal selber Ordner erstellen wollt. Das sei euch zu empfehlen, wenn ihr irgendwie an Info-A-Aufgaben arbeiten wollt, sonst liegt alles im Heimatsverzeichnis und es wird unglaublich unübersichtlich. Also erstellen wir mal einen Ordner. Und dafür gibt es auch einen Befehl, der heißt mkdir. Das steht für Make Directory. Also die Befehle sind alle sehr kurz und sehr stark abgekürzt. Das ist normal so bei Linux. Okay, was wollen wir erstellen? Vielleicht Blatt 1, wo wir unsere Lösung für Blatt 1 reinstecken. Wir führen es mal aus und es ist nichts passiert. Also wir sehen zumindest nichts. Und das ist gut. Das ist so ein bisschen komisch bei Linux. Wenn keine Fehlermeldung ausgegeben wird, dann scheint alles geklappt zu haben. Also wir vergewissern uns mal, ls. Und wir sehen tatsächlich, da links steht Blatt 1. Dann wechseln wir jetzt mal in diesen Ordner rein. Ich habe nur gerade einmal alles gelöscht, nicht wundern. Okay, was können wir denn jetzt alles so machen? Also wahrscheinlich werdet ihr irgendwann mal Java-Dateien anlegen wollen. Und das geht jetzt mit einem anderen Befehl, wer hätte es gedacht, und der heißt vi. Aber da können wir jetzt nicht einfach nur sagen, das ist irgendein Befehl, sondern vi ist ein Texteditor. Also wenn ihr zum Beispiel Microsoft Word kennt, das ist in gewisser Weise ein Texteditor, allerdings hat Microsoft Word sein eigenes Format, welcher Text jetzt dick ist und was eine Überschrift ist. Microsoft Word könnt ihr auf gar keinen Fall verwenden. Ihr braucht einen Texteditor, der rohen Text bearbeiten kann. Also Text ohne Formatierung und ohne alles. Und vi ist einer von so einem, also ist ein solcher Editor. Es gibt haufenweise andere Editoren für diesen Zweck, aber vi ist einer und vi ist auch der Haupteditor, den wir verwenden wollen, aus gewissen Gründen, die gleich noch klar werden. Also, wir wollen jetzt mal eine Java-Datei erstellen. Das müsst ihr machen, um irgendwie Java-Programme zu schreiben. Also nennen wir die Datei jetzt mal test.java. Diesen Namen müssen wir vi wieder zurufen und sagen, also vi können wir auch so starten, aber dann weiß vi noch nicht, was er machen soll. Also vi test.java. Jetzt klicken wir mal Enter und alles verschwindet und andere Sachen tauchen auf. Das ist, weil wir jetzt an diesem Texteditor drin sind. Jetzt hat der Texteditor sich die Kontrolle geschnappt über diesen ganzen Bildschirm und wir sind jetzt da drin. Und vi ist ein bisschen komplizierter. Das steht auf einem Aufgabenblatt, wie ihr den bedient. Aber wir können jetzt mal zum Beispiel versuchen, Sachen einzufügen. Scheint zu funktionieren. Ich habe jetzt aber ein paar komische Tasten gedrückt, die ihr nicht gesehen habt. Da steht auf dem Aufgabenzettel drauf. Also wir können da Sachen eingeben und wie in einem Texteditor irgendwie Sachen machen. Insbesondere ist aber noch ein Trick wichtig für euch. Wenn ihr so eine leere Datei habt am Anfang, muss man bei Java immer eine gewisse Sache, ja immer ein paar gewisse Zeilen schreiben. Damit ihr das nicht immer wiederholen müsst, gibt es so einen Trick. Da gebt ihr Unterstrich, head, Unterstrich ein. Und jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Tada, okay. Manchmal funktioniert das aus mysteriösen Gründen nicht. Aber normalerweise sollte das dann passieren. Dann kommen diese Zeilen, die ihr eigentlich immer schreiben müsst, kommen schon automatisch dahin. Und insbesondere steht dann auch hier schon als Autor euer Name eingetragen. Im Moment bin ich als Inf-Student eingeloggt. Das hat nichts zu sagen. Ja? Mit der Raumkamera?
Okay.
Hast du das gehört, Regie? Irgendwie die Kamera ein bisschen weiter nach oben, damit man die oberste Zeile sieht. Ja, hoffentlich wird es jetzt besser. Ja, also an die anderen Räume auch noch. Hallo. Ihr könnt gerne rüberkommen, wenn irgendwas faul ist, sonst bekommen wir davon nichts mit. Okay, aber das war's erstmal mit dem VI. Wie ihr damit umgeht, steht auf dem Arbeitsblatt und das dürft ihr dann ein bisschen alleine aneignen. Ich gehe jetzt hier erstmal raus. Was jetzt vielleicht aber noch wichtig ist, oder gibt es erstmal Fragen soweit? Das ist ein Trick, der steht auf dem Arbeitsblatt. Da haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das alles zu erklären. So, ja? Die Frage war, ob ihr immer dieselben Dateien im Heimatsverzeichnis habt, egal ob ihr euch von zu Hause und oder von den Unirechnern einloggt. Ist das richtig? Ja, vom Schloss ist es auch dasselbe. Also die Heimatsverzeichnisse sind immer dieselben. Okay. Okay, keine Fragen mehr. Jetzt wollen wir vielleicht mal gucken, wie das so ist mit Java und ob wir Java-Programme überhaupt ausführen können. Und da holen wir uns jetzt mal ein Java-Programm aus einem besonderen Verzeichnis. Da wechsle ich jetzt erstmal rein. Das Verzeichnis, was auch irgendwo steht, keine Sorge, ihr braucht nicht unbedingt mitschreiben, heißt home, ainf, aktuell und Vorlesung. Wenn wir da mal reingucken, seht ihr, dass da ganz, ganz viele Java-Programme drin sind. Das sind lustigerweise genau die Java-Programme, die Herr Vornberger mal an die Tafel schreibt. Das heißt, die müsst ihr nicht auf dem Skript abtippen, sondern ihr könnt die einfach daher kopieren. Aber wie kopieren wir jetzt überhaupt Sachen? Okay, wir wechseln mal wieder in unser Heimatsverzeichnis. Ihr seht jetzt hier, dass wir in einem sehr langen Pfad sind, also wir sind weit weg vom Heimatsverzeichnis. Wir könnten zwar mit Punkt, Punkt irgendwie wieder dahin kommen und mit ein paar anderen Ordnern, aber es gibt einen schnellen Weg, wie man es ins Heimatsverzeichnis schafft, und zwar indem man CD einfach aufruft, ohne irgendwas anzugeben. Die Entwickler haben sich gedacht, man möchte so oft ins Heimatsverzeichnis CD ohne irgendein Argument, ist irgendwie das, was man möchte. Okay, jetzt sind wir im Heimatsverzeichnis und jetzt möchten wir uns diese Java-Datei oder eine Java-Datei aus diesem Verzeichnis kopieren. Und das ist jetzt ein neuer Befehl, der heißt cp. Und ihr dürft dreimal raten, wofür das steht. Ich hoffe, ihr seid des Englischen mächtig. Also, da müssen wir jetzt zwei Sachen denn zurufen, nämlich einmal, was wollen wir kopieren und wohin soll das kopiert werden. Es gibt jetzt hier nicht so eine Zwischenablage wie unter Windows, wenn ihr strg-c drückt, sondern das wird direkt irgendwohin kopiert. Also, wir wollen was kopieren? Wir wollen home, ainf, aktuell, Vorlesung. Und jetzt wollen wir eine Datei collats.java kopieren. Und wo wollen wir die hinkopieren? Ins jetzige Verzeichnis. Wir können jetzt entweder den Dateinamen angeben nochmal. Das würde funktionieren. Dann würde das in unserem Verzeichnis collats.java heißen. Aber da man das auch so oft möchte, gibt es da auch einen Trick für, den man einfach Punkt sagt. Das heißt, kopiere das ins jetzige Verzeichnis und nenn es genauso, wie es vorher hieß, diese Datei. Führen wir das mal aus. Und mit ls versichern wir uns, dass tatsächlich hier ein collats.java drin ist. Wenn ihr dann so eine Java-Datei habt, die hoffentlich funktioniert, dann könnt ihr die kompilieren. Das müssen wir bei Java-Programmen immer machen, vorher, bevor wir sie ausführen können. Das geht mit dem Befehl javac für Java Compiler. Ein Compiler ist etwas, was das eben macht, dieses Kompilieren. Und dem müssen wir natürlich jetzt auch wieder zurufen, was es kompilieren soll, nämlich die collats. Und hier direkt noch ein Trick. Ihr schreibt oft lange Namen, aber es ist nicht so, dass die Linux-Nutzer sich quälen wollen, indem die alles eintippen. Es gibt viele Tricks, um sich Sachen einfacher zu machen. Zum Beispiel, wenn man einen Teil des Namens schon geschrieben hat, kann man die Tab-Taste drücken oder Tab. Das ist die über 2 über Shift. Wenn man die drückt, dann wird das Auto vervollständigt, wenn das ein eindeutiger Name ist im jetzigen Verzeichnis. Dann vertippt ihr euch auch nicht so oft. So, führen wir mal aus und es ist wieder nichts passiert, also es hat wohl funktioniert. Und wenn wir jetzt mal gucken, ist hier eine collats.class entstanden. Diese Datei, die enthält jetzt nur für Menschen nicht lesbares Zeug, da braucht ihr also nicht reinzugucken, aber die könnt ihr ausführen. Aber wie führen wir das jetzt aus? Indem wir Java sagen und dann einfach nur den Namen der Name des Programms, ohne .class und ohne .java. Und jetzt wird dieses Programm collats ausgeführt, was ihr hoffentlich gestern kennengelernt habt. jetzt kann ich eine Zahl eingeben, ich weiß nicht, ich gebe mal 27 ein. Und dann kommt jetzt raus, Anzahl der Iterationen ist 111. Da habe ich aber schon Glück gehabt, um viele Iterationen erwischt zu haben. Aber so funktioniert das letztendlich. Das ist mehr oder weniger alles, ne?
Ja, glaube ich.
Habt ihr soweit noch Fragen? Das ist das grundlegende Vorgehen bis jetzt. Ja. Das kommt gleich noch. Wie ihr von Windows und Mac das macht, gleich noch. Wenn ihr tatsächlich... Okay, wenn ihr Linux benutzt am Heim-PC, wisst ihr es wahrscheinlich eh schon. Aber für die anderen beiden Betriebssysteme wird es gleich erklärt. Ja, stimmt auch wieder. Es gibt noch eine Sache, die ich gerade vergessen habe. Und zwar möchten wir vielleicht mit Dateien noch was anderes machen. Ihr könnt euch vorstellen, wir können die entweder noch umbenennen oder löschen. Wenn wir zum Beispiel diese collards.java umbenennen wollen in tom.java, gibt es dafür einen Befehl, der heißt mv. Und das leuchtet jetzt nicht direkt ein, das steht für move. Denn wenn man sich das mal überlegt, move und umbenennen ist immer, also etwas irgendwohin verschieben und umzubenennen ist dasselbe. Also wir geben da jetzt auch wieder zwei Argumente an. Wir wollen collards.java umbenennen in, keine Ahnung, sowas vielleicht. Und ls verrät uns, hey, das hat sogar geklappt. Und wenn wir jetzt was löschen wollen, geht das mit dem Befehl rm. Das steht für remove und da können wir jetzt auch irgendwie die class mal löschen, weil die brauchen wir eh nicht mehr. Aber die Java-Datei brauchen wir immer noch.
Wichtig unter Unix-Systemen generell bei diesem rm-Befehl. Das heißt remove und das löscht. Und zwar wirklich, das ist weg. Ja, also wenn ihr aus Versehen ein Verzeichnis löscht, das landet nicht im Papierkorb, sondern das ist weg. Ja, man kann bei remove auch Argumente übergeben, dass es Ordner löscht, auch dass es rekursiv Ordner löscht, also beliebig tief. Und das tut der Befehl auch. Ja, also ihr könnt damit alle eure Programme, die ihr jemals geschrieben habt, mit einem Befehl löschen. Und die sind unwiderrufbar weg. Also passt auf, wenn ihr diesen Befehl benutzt. Einfach nur als Hinweis.
Genau. No. Ich glaube, das war jetzt alles.
Ja.
Dann bitte sehr.
Gut. Ich werde jetzt gleich weitermachen mit der Anleitung, wie man sich von seinem Heim-PC aus mit den ZIP-Pools verbindet. Ganz kurz noch zwei Sachen zu den ZIP-Pools an sich. Ja, also das war ja gerade das Beispiel, ihr setzt euch hier an der Uni im Container vor einen Rechner und fangt daran an zu arbeiten. Wenn jetzt sich jemand von zu Hause mit einem dieser Rechner verbindet, ist der auf dem gleichen Rechner wie ihr selbst. Ihr merkt das aber gar nicht. Ja, das wird komplett getrennt für euch, unsichtbar arbeitet er da drauf. Ihr dürft also die Rechner, die dort stehen, nicht ausmachen. Ja, ihr dürft euch nur abmelden. Das geht hier oben über diesen wunderschönen Button. Dann gibt es hier so einen Abmelden-Knopf. Da drückt ihr drauf. Ihr fahrt die aber bitte nicht runter. Wenn ihr die runterfahrt, macht ihr sehr viele Studenten sehr traurig oder zornig, weil die vielleicht gerade darauf arbeiten und deren Arbeit einfach weg ist, weil der Rechner runterfährt. Ja? Es gibt genug Rechner für euch, auf die ihr euch verbinden könnt. Wir haben das vorhin schon einmal aufgelegt auf der Folie. 50 bis 93, also ZIP 50 bis 93. Sucht euch irgendeine zufällige Zahl in dieser Range aus. Es geht einfach nur darum, dass ihr nicht alle auf dem gleichen Rechner arbeitet, aber die können mehrere gleichzeitige Leute verarbeiten. Das ist kein Problem. Ja? Also lasst die Rechner an und stöpselt da nicht dran rum. Ja? Also die Rechner stehen da, für euch sind die so eingerichtet und unser Systemadministrator muss da jedes Mal wieder hinfahren, wenn irgendjemand die Rechner wegstöpselt, weil jemand anderes dann vielleicht nicht mehr zurechtkommt. Ja, denkt immer dran, dass nur weil ihr jetzt vielleicht mal einen Bildschirm abgestöpselt habt und ihr schon eine Ausbildung in Informatik habt und wisst, wie das geht, heißt das noch lange nicht, dass eure Kommilitonen das auch wissen. Ja, also verlasst bitte den Arbeitsplatz immer so, dass jemand anderes, der vielleicht nicht so viel Ahnung von Computern hat, daran arbeiten kann. Ja, eine Frage, ja? Also. Wie das Speichern funktioniert, also die Frage war, ich soll erklären, wie das mit dem Speichern funktioniert. Also wie die ganzen Befehle funktionieren und so, steht nachher auf dem Aufgabenblatt, was ihr bekommt. Eure Aufgabe ist es, euch nachher in das Betriebssystem ein bisschen einzuarbeiten und die ganzen Hinweise, die ihr braucht, stehen alle auf dem Blatt. Ja? Wir möchten jetzt hier aus Zeitgründen nicht weiter darauf eingehen, sonst sitzen wir hier noch bis morgen.
Ja. Und ein Hinweis noch, wenn ein PC wirklich scheinbar nichts mehr tut und kaputt ist, dann sagt ein Tutor Bescheid. Nicht irgendwie selbst versuchen, den zu reparieren durch Neustarten, sagt einfach einem Tutor Bescheid.
Genau. Dann noch eine kleine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ihr habt jetzt dieses Heimatverzeichnis eben gesehen. Und wie schon gesagt, ist das Heimatverzeichnis auf allen Rechnern gleich. Ja? Ihr habt also auch nur einen begrenzten Speicherplatz für euer Heimatverzeichnis. Das sind, glaube ich, 200 oder 250 Megabyte. Das ist nicht viel. Das reicht aber für diverse Java-Programme locker aus.
Ja, fangt also bitte nicht an, euch irgendwelche großen Programme auf die Rechner runterzuladen. Wenn ihr die in eurem Downloads-Ordner speichert, ist euer Downloads-Ordner sehr schnell sehr voll. Wenn der irgendwann zu voll ist, könnt ihr nichts mehr machen. Ja, also ihr könnt kein Firefox mehr starten, ihr könnt kein VI mehr starten, das geht einfach nicht mehr. Das stürzt alles ab und es kommen komische Fehlermeldungen. Wenn das der Fall ist, geht über das Terminal in euren Downloads-Ordner und löscht diverse runtergeladene Dateien. Das wird ziemlich sicher daran liegen. Ja. Falls ihr da trotzdem noch weitere Probleme habt, in der Beratungszeit oder euren Tutor fragen. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt dazu, wie man das Ganze von zu Hause macht. Und zwar fange ich da aus Gründen mit Windows an.
Nee, das ist oben gelassen. Für Window.
Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte ja mal die Resolution so hochdrehen. Was hatten wir denn hier drin?
Das hatten wir, ne? Ja. War das schon?
Ja, und er macht nichts. Hat er irgendwie nicht genommen, oder?
Aber ich glaube, das ist in Ordnung. So. Nee, lass ruhig, ist in Ordnung.
Also, ah, doch, jetzt funktioniert's.
Ja.
So. Wir haben jetzt hier so einen wunderschönen Windows-Rechner für euch vorbereitet. Und das Erste, was ihr machen solltet, ist unter Windows euch zwei Programme runterladen. Die habe ich vorhin schon erwähnt. Die sind verlinkt auf der Übungsseite. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Das findet ihr alles im Internet. Ihr googelt am besten einfach ainf 2016. Findet hier ganz oben Algorithmen Wintersemester 16-17. Geht auf die Übungsseite. Und da findet ihr hier unten FileZilla und PuTTY. Die beiden Tools sind essentiell für euch, wenn ihr dann von zu Hause aus arbeiten wollt. Ja? Die ladet ihr beide runter. FileZilla einmal hier, den Download, also den Client, und PuTTY, die Webseite sieht so aus. Und da diese Datei, die PuTTY-Exe. Ja? Wenn ihr die runtergeladen habt, sind die in eurem Downloads-Ordner. Hier. Ich habe jetzt die FileZilla-Datei schon entpackt und das PuTTY wird direkt als Excel-Datei runtergeladen. Um euch jetzt mit dem Terminal zu verbinden, also um die gleiche Ansicht zu kriegen, die Lukas hier gerade hatte auf Ubuntu, benutzt ihr PuTTY. Da kommt immer so eine Warnung, die könnt ihr ignorieren. Und hier müsst ihr jetzt euren Rechenzentrums-Login eingeben, gefolgt von dem SIP-Rechner, mit dem ihr euch verbinden wollt. Ja, das würde bei mir jetzt folgendermaßen aussehen. Ich bin J von Behren und jetzt muss ich ein Add schreiben, das heißt, auf welchem Rechner möchte ich mich verbinden. Jetzt kommt SIP und jetzt kommt die vorhin schon erwähnte beliebig gewählte Zahl zwischen 50 und 93. Ich entscheide mich jetzt zufällig für die 58.
Und nicht wundern, eventuell kann ein Rechner mal aus sein, zum Beispiel, weil ein böser Student den ausgestellt hat. Also probiert einfach eine andere Zahl, wenn es einmal nicht geht.
Genau, richtig. Jetzt haben wir das so eingetragen und jetzt müsstet ihr das jedes Mal, wenn ihr PuTTY startet, neu eintragen. Ja, das ist aufwendig und nervig. Das heißt, man kann das hier so speichern unter Saved Sessions. Ich nenne mir die jetzt mal UniSIP 58 und klicke auf Save. Und jetzt ist die gespeichert. Jedes Mal, wenn ich PuTTY starte, steht das jetzt hier unten wieder und ich kann da einfach Doppelklick drauf machen und dann öffnet sich PuTTY. Das Erste, was ihr jetzt seht, ist nochmal eine Sicherheitswarnung. Das liegt daran, dass ihr euch noch nie mit diesem SIP-Pool-Rechner verbunden habt. Diese Warnung könnt ihr ignorieren. Ihr müsst einmal jetzt auf Ja klicken. Das heißt, ihr wollt oder ihr glaubt dem Rechner, der jetzt gerade antwortet, dass er wirklich der SIP-Pool aus der Uni ist. Und wenn ihr auf Ja klickt, müsst ihr euer Passwort eingeben. Das ist jetzt wieder euer Rechenzentrums-Login. Ja? Oh, nicht wundern, jetzt kommt einmal Access Denied. Und das sieht dann so aus, wenn ihr euch erfolgreich eingeloggt habt. Kommt da Access Denied, habt ihr irgendeinen Fehler in eurem Passwort oder in eurem Login-Namen gemacht.
Ach, und ein Hinweis noch, weil das viele beim ersten Mal total verwirrt. Wenn ihr euer Passwort da eintippt, ihr seht nichts. Es kommen keine Sternchen, ihr seht einfach nichts. Einfach weiter tippen und dann Enter.
Genau. Okay, und jetzt bin ich in meinem Heimatverzeichnis und kann ls eingeben und sehe meine Dateien, die auf dem Rechner liegen. Ja? Und jetzt kann ich genau die Befehle eingeben, die Lukas eben direkt auf dem ZipPool-Rechner vor Ort eingegeben hat. Das heißt, ich kann jetzt von hier aus auf dem ZipPool da hinten im Container arbeiten. Und das könnt ihr von überall aus machen. Wichtig dabei ist, wenn ihr diese Art von Remote-Arbeit macht, ihr braucht eine aktive Internetverbindung. Wenn meine Internetverbindung jetzt abbricht, bricht meine Verbindung zu dem Rechner auch ab und alles, was ich geschrieben habe und noch nicht gespeichert habe, ist weg. Ja, da kommt ihr auch nicht wieder dran. Ihr seht nachher auf dem Aufgabenblatt einen Befehl, um eure geschriebenen Sachen zu speichern. Führt das halbwegs regelmäßig aus, wenn ihr von zu Hause aus arbeitet. Okay?
Und gut. Im Übrigen ist das jetzt auch der Grund, warum wir VI benutzen. VI funktioniert im Terminal, ihr habt das gerade gesehen. Die meisten Texteditoren, die man sonst so kennt, die öffnen so ein Fenster, so ein richtig schön buntes Fenster, aber die funktionieren eben nicht über diese Methode. Nur mit VI könnt ihr eben von zu Hause aus schreiben. Das ist der Grund eigentlich.
Genau. Und eine Eigenart noch von Putty, die ich kurz erklären möchte. Es gibt so ein Feature in Putty. Manche Leute lieben das und manche Leute hassen das. Und zwar kann ich Text kopieren und einfügen, nur mit der Maus. Und zwar, wenn ich etwas markiere, ist es kopiert. Und wenn ich Rechtsklick mache, ist es eingefügt. Ja, das passiert vielen Leuten aus Versehen. Also die wollen irgendeinen Text markieren, wollen das irgendwem zeigen. Und wenn ich jetzt hier mehrere Zeilen markiere, fügt er auch mehrere Zeilen ein. Und weil dann Enter am Ende der Zeile sein könnte, führt er den Befehl aus. Und die Befehle gibt es nicht. Zumindest gibt es keinen Befehl, Sternchen, Documentation, irgendwas. Ja, also seid ein bisschen vorsichtig mit der Maus, wenn ihr in Putty rumeiert. Sonst kopiert ihr da aus Versehen wahllos Sachen. Okay, wenn ihr euch jetzt wieder, also wenn ihr die Verbindung wieder beenden wollt, gebt ihr Exit ein und dann beendet sich Putty. Ja, eine Frage? Ja, die Frage war, ob man sich auch auf seinem Windows-Rechner VI installieren kann und das dann nachher rüber kopieren kann. Ihr könnt grundsätzlich jeden Editor auf eurem Windows-Rechner installieren, den ihr wollt. Wichtig ist, dass nachher die Java-Datei so funktioniert, dass sie auf den ZIP-Rechnern kompiliert. Ja, also ihr könnt dafür auf einem Windows-Rechner VI installieren. Ich glaube, es gibt auch einen Port auf Windows dafür, ja. Ihr könnt auch einen Editor nehmen, ihr könnt Notepad++ nehmen, was auch immer ihr wollt. Wie ihr das auf eurem Rechner selber einrichtet, zeigen wir hier nicht. Da gibt es gleich Videos zu, die könnt ihr euch zu Hause angucken. Lasst euch gesagt sein, das ist aufwendig. Ja, ihr wollt das eigentlich nicht, weil ihr müsst sehr viel dafür einrichten. Ihr könnt die Dateien dann zwar schreiben und bearbeiten, aber ihr könnt die nicht so einfach kompilieren. Um die zu kompilieren, braucht ihr gewisse Tools, die nicht einfach zu installieren sind. Also ihr könnt das gerne natürlich auf euren Windows-Rechnern schreiben, das zu kompilieren wird aber schwierig. Ja. Wenn ihr das jetzt auf eurem Windows-Rechner geschrieben habt, so ein Programm zum Beispiel mit Notepad++ oder was auch immer, könnt ihr die Datei über FileZilla auf eure auf die ZIP-Pools hochladen. Ja. Das ist wie für Windows-Nutzer gemacht, ein wunderschönes Clicky-Bunty-Tool mit ganz vielen Fenstern und wahnsinnig unübersichtlich. Ja. Das Erste, was ihr hier tun solltet, ist diese ganzen Fenster da unten ausblenden. Das geht über Ansicht. Und dann den lokalen Verzeichnisbaum braucht man nicht, den Serververzeichnisbaum braucht man nicht und die Übertragungswarteschlange braucht man auch nicht. Wichtig sind diese beiden Fenster, die jetzt hier noch zu sehen sind. Einmal hier oben, da steht nachher drin, was jetzt so passiert ist. Und hier unten, das ist euer lokaler Verzeichnisbaum und das rechts ist der Server, mit dem ihr euch verbunden habt. Als Server an sich tragen wir jetzt hier wieder nochmal den 58 ein. Und die Daten sind immer noch gleich. Okay, ich habe zu lange geredet. Funktioniert das nicht? Oh, schön.
Ist das aufgehängt?
Ja, FileZilla hat sich gerade aufgehängt.
Ich glaube, das überspringen wir dann einfach, oder?
Okay, also man könnte jetzt hier sein Passwort eingeben, wenn man dann auf Anmelden drückt, auf Verbinden drückt, kommt eventuell ein Fehler. Wenn dieser Fehler kommt, müsst ihr bei Port hier in dieses Feld noch die 22 eintragen. Ja. Dann klickt ihr auf Verbinden und dann seht ihr hier euer Heimatsverzeichnis und hier links euren Rechner und könnt Dateien per Drag and Drop hin und her schieben. Ja. Eine Frage? Wie bitte? Ja. Also die Frage war, warum bei Port eine 22? Das ist eine technische Frage. Das hat was damit zu tun, dass wir eine Art SSH-Client emulieren. Also wir benutzen quasi implizit SCP. Den Befehl seht ihr gleich nochmal unter Linux und unter Mac. Okay? Ah, jetzt sehe ich gerade, das hat funktioniert, aber ich kann immer noch nicht mein Passwort kopieren. Okay, dann überspringen wir das und ihr müsst euch das zu Hause selber einrichten. Oder euren Tutor fragen.
Schafft ihr aber.
Genau. So, dann kommen wir zu dem einfachsten Betriebssystem vielleicht, Mac und Ubuntu. Und unter Mac und Ubuntu habt ihr genauso wie auf den ZIP-Rechnern so ein Terminal. Ja? Das Terminal heißt bei mir jetzt auch wirklich Terminal und sieht so aus. Mach das hier mal ein bisschen größer. So, ich glaube, das kann man sehen. Okay, und was wir jetzt hier machen können, ist, wir können uns per Befehl SSH mit einem Rechner verbinden. Das SSH steht für Secure Shell. Das heißt, ihr macht quasi eine sichere Terminal-Verbindung zu einem ZIP-Rechner auf. Ja, und hier gibt ihr jetzt wieder genau das Gleiche ein, was man eben bei PuTTY eingeben musste. Und drückt Enter. Bei euch wird dann auch wieder eine Passwortabfrage kommen und gegebenenfalls eine Abfrage, ob ihr euch wirklich mit diesem PC verbinden wollt, weil das könnte unsicher sein. Wenn diese Abfrage kommt, ob ihr das wirklich tun wollt, müsst ihr Yes eintippen und beim Passwort, wie gesagt, wieder euer Passwort. Das Passwort wird bei mir jetzt nicht kommen, weil ich ein Schlüsselpaar eingerichtet habe, was mich automatisch mit dem Server identifiziert. Wie das funktioniert, könnt ihr ein paar Tutoren fragen, die wissen das vielleicht, und sonst googelt ihr das für die Leute, die das interessiert. Wenn ich jetzt eingebe, okay, es kommt die Sicherheitsabfrage, ich muss jetzt hier eintippen Yes, nochmal Enter und ich bin verbunden. Ja. Ich kann jetzt wieder mit ls mir einen Ordner anzeigen und alle Sachen machen, die ich auch unter PuTTY machen konnte oder unter Ubuntu direkt. Das Vorgehen ist hier unter Ubuntu, also unter diversen Linux-Distributionen und unter Mac OS X genau gleich. Ja, also da müsst ihr nicht irgendwelche Tools installieren oder so, sondern das ist alles schon auf dem System drauf. Raus kommt ihr hier wieder mit Exit, da steht da auch Logout und Connection Closed, das heißt, ihr seid wieder auf eurem lokalen Rechner. Ich kann jetzt noch Dateien von meinem Rechner hin und her kopieren. Der Befehl dafür heißt SCP. Ich werde ihn jetzt nicht ausführen aus Zeitgründen. Auf jeden Fall ist die Schreibweise dafür genau die gleiche wie schon für SSH. Und zwar wieder mein Login at zip.informatik.us.de. Doppelpunkt. Und jetzt die Datei, die ich runterkopieren möchte, abgehen von meinem Heimatverzeichnis aus. Also wenn jetzt hier zum Beispiel eine Datei liegen würde, konrads.java, könnte ich die mit Punkt in mein Heimatverzeichnis kopieren. Ja, dann kommt nochmal eine Passwortabfrage, weil ihr wollt ja jetzt von eurem ZIP-Rechner was runterkopieren. Das heißt, ihr müsst euch quasi einmal auf eurem ZIP-Rechner einloggen. Das macht aber SCP alles automatisch. Und dann landet die Datei bei euch im Heimatverzeichnis. Wenn ihr die beiden Argumente vertauscht, also das J von Bären vertauscht mit dem Punkt oder mit dem collards.java dann, wird die Datei von eurem Rechner aus hochgeladen. Also es ist immer Quelle und dann das Ziel. Okay? Gibt es dazu Fragen? Okay, das sieht nicht so aus.
Gut. Dann war es das, ne? Hm? Dann war es das.
Also genau.
Präsentation.
Ja, genau. Okay, dann habe ich eben schon erwähnt, dass man seinen eigenen Rechner einrichten kann und dass das aufwendig ist. Da wir eh schon Zeitmangel haben, haben wir euch dafür Videos gemacht. Also wir laden ja die Slides hoch, das heißt, ihr habt die Links alle. Das ist einmal für Mac der Link, einmal für Ubuntu, einmal für Windows 7 und einmal für Windows 8. Wer schon Windows 10 hat, das funktioniert genau wie bei Windows 8. Und wir hatten gerade auf dem Rechner auch Windows 10. Ja, also wenn ihr das einfach so macht, wie ich es vorhin gemacht habe, dann sollte das funktionieren. Okay, dann kann es jetzt sein, dass ihr beim Bearbeiten der Aufgaben trotzdem noch Probleme habt und irgendwie Fragen aufkommen. Wir bitten euch, dass ihr euch an folgendes Schema haltet, wenn ihr Leute fragt zur Veranstaltung. Okay? Und zwar als allererstes fragt, wie das gerade schon so fleißig hier ein paar Leute gemacht haben, immer in der Vorlesung und in der Übung direkt. Ja? Sobald etwas unklar ist, fragen, fragen, fragen. Es gibt keine dummen Fragen und wir freuen uns auch immer darüber, wenn ihr uns irgendwas fragt, was wir vergessen haben zu erklären.
Und könnt ihr noch bitte einmal kurz warten? Es sind nur noch 5 Minuten, das schaffen wir alle, versprochen. Aber es ist wirklich laut hier vorne. Danke.
Genau. Wenn ihr in der Vorlesung und Übung alle Fragen gestellt habt, dann aber trotzdem während der Bearbeitung der Zettel noch weitere Fragen habt, weil ihr dann doch nicht weiterkommt, sucht einfach mal auf Piazza. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass einer der anderen 650 Studenten in diesem Kurs die Frage schon gestellt hat, ist sehr hoch. Weil ihr werdet meistens alle vor den gleichen Fragen stehen. Wenn ihr da die Frage nicht findet, dann stellt die einfach auf Piazza. Ja, wenn ihr euch nicht traut, das unter eurem Namen zu machen, ihr könnt das auch anonym da posten, dann sehen eure ganzen Kommilitonen schon mal nicht, dass ihr diese Frage hattet. Und die meisten Leute werden eh die gleiche Frage haben. Wenn da aber keiner antwortet, haben wir vorhin die Beratungszeit vorgestellt. Ja, die ist den ganzen Donnerstag oder fast den ganzen Donnerstag und fast den ganzen Freitag. Da könnt ihr in die SIP-Pools kommen, da sitzt fast immer ein Tutor, der euch dann helfen kann und Zeit für euch hat. Ja. Wenn jetzt aber gerade keine Beratungszeit ist, dann ist meistens bald da euer Testat. Dann könnt ihr in eurem Testat Fragen stellen, und zwar euren Tutor. Oder ihr könnt auch einfach in den Testatraum gehen und einen anderen Tutor da fragen, wenn ihr jetzt gerade ein akutes Problem habt mit eurem Rechner zum Beispiel. Ja, die stehen da rum und haben meistens Zeit für euch, wenn die nicht gerade im Testat sitzen. Dann sprecht die an und fragt die. Und wenn das alles nicht geklappt hat oder wenn ihr ein persönliches Problem mit eurem Tutor habt, erst dann und wirklich dann, in letzter Instanz, geht ihr zu den Übungsleitern. Ja? Wenn 650 Leute auf die losstürmen, dann haben die nichts anderes mehr zu tun. Und die haben viel andere Sachen zu tun. Ja? Also wir müssen ja auch irgendwie dafür sorgen, dass hier alles drumherum läuft. Und das geht nur dann, wenn wenigstens den beiden der Rücken freigehalten wird. Okay, dann gibt es jetzt abschließend eine Zusammenfassung. Und zwar Donnerstag, um 9.30 Uhr Freischaltung Testat-Tool. Ja, eintragen für einen Testattermin. Ihr habt dafür Zeit bis Sonntag, 12 Uhr. Denn ab Montag gehen die Testate los. Ein wichtiger Hinweis an euch, habe ich vorhin schon gesagt. Sucht den Namen eures Tutors raus, am besten nochmal vor Montag, also Sonntagabend zum Beispiel. Und geht dann in den Testatraum und sucht euren Tutor vor eurem Testat. Wir haben da so einen Zettel an die Wand gehängt, E10. Das ist der Raum, wo der Drucker drin steht, von den beiden Computerräumen. Und da werden die ganzen Tutoren immer rumlungern. Ja, das heißt, ihr geht da am besten hin und werdet sagen, hallo, wir suchen jetzt zum Beispiel Johann, wir haben ein Testat bei dem. Und dann werden die euch sagen, wer das ist, und werden euch dahin schicken. Oder der wird direkt da stehen und wird sich melden und wird sagen, hier, ich bin das, lasst uns losgehen. Wichtig ist, dass ihr dahin geht. Da müssen wir nicht im 10-Sekunden-Takt in den Raum brüllen und fragen, wer ist denn jetzt hier Susi und wer ist Willi? Wir haben jetzt ein Testat mit euch. Ja? Also sucht euren Tutor vor eurem Testat bitte. Der wird meistens spätestens 5 Minuten vorher da sein. Okay? Frage? Ja? Eine Frage, ja? Ja, genau. Richtig. Also die Frage war, werden die Tutoren geduzt? Ja.
Auch die Übungsleiter werden geduzt übrigens.
Genau. Also wir sind... Zumindest die ganzen Tutoren sind alles Kommilitonen von euch, zwar in höheren Semestern, aber ich glaube, wenn ihr die sieht, fühlen die sich alle alt. Also ihr dürft gerne zu den allen du sagen und wie gerade gesagt, Übungsleiter auch. Okay, dann hat Lukas das schon angesprochen, die erste Übung findet am Donnerstag statt. Seid ihr natürlich herzlich willkommen, da hinzugehen. Da wird dann das Übungsblatt nochmal durchgesprochen. Und wichtig nochmal, achtet bitte darauf, dass ihr eure ganzen E-Mails lest. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Es ist relevant, was da drin steht. So, dann haben wir vorhin schon angekündigt, wer noch kein Rechenzentrums-Login hat, der schreibt bitte Nils oder Lukas eine E-Mail und meldet sich bei denen. Dann kriegt ihr Zugang zu den Tools, auch ohne Rechenzentrums-Login. Das ist kein Problem. Ja. Dann werden wir gleich im Anschluss an diese Veranstaltung nochmal den Skriptverkauf eröffnen. Wie gesagt, wir haben nicht mehr so viele, aber ein paar sind noch da. Und bitte stürmt jetzt gleich nicht wild auf uns los, wir haben Übungszettel für euch, die kriegt ihr zur Not auch alle auf der Übungsseite als PDF-Version. Ja, wir haben aber ein paar ausgedruckt für euch und die könnt ihr euch jetzt hier vorne abholen.
Gibt's noch Fragen?
Genau. Moment, Ruhe bitte, alle nochmal hinsetzen, wir haben noch ein paar Fragen zu beantworten. Ja, bitteschön. Richtig. Die Frage war, gehe ich einfach in irgendeine Übung, die mir am besten passt? Ja. Ihr müsst euch da nicht anmelden. Der ist genauso freiwillig, der Termin, wie die Vorlesung. Aller Übungsinhalt ist gleich. Es gibt 4 Termine und du suchst dir den aus, der dir am besten passt. Genau, richtig. Gibt es noch weitere Fragen? Ich will den Arm nicht. Ah, danke.
Ich muss nur die mitnehmen.
Die Frage war, ob es egal ist, ob man mit seinem Partner, also mit seinem Testatpartner, zusammen in der Übung sitzt oder nicht. Das ist total egal. Also ihr könnt in den Übungstermin gehen, in den ihr wollt. Ihr könnt als Testatteam in 2 verschiedene Übungstermine gehen. Das ist euch überlassen. Wie gesagt, der Inhalt ist gleich. Es ist halt einfach zu empfehlen, dass ihr in einer Übung drin sitzt. In welcher und mit eurem Testatpartner zusammen ist vollkommen egal. Okay, übersehe ich noch eine Frage? Sonst deutlich winken. Nein? Gut, wir haben die Zeit erfolgreich überbrückt. Die Übungszettel sind da. Ich weiß es nicht, ist es ein Zettel oder sind es 2?
Ein Zettel.
Okay, es ist ein Zettel, der liegt hier vorne im Karton. Also bitte, es nehmen sich alle einen Zettel oder laden sich das PDF auf der Übungsseite runter. Tschüss!